Hallo Caro!
Hallo Claudi. Na, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich habe ja heute mal ein ganz neues Studio. Dieses Mal ist es tatsächlich wie so ein kleines Studio, weil ich sitze in so einer kleinen Meeting-Booth und fühle mich ganz professional. Und bei dir? How are you?
Also really good. Ich funke euch gerade aus Kapstadt an und merke, wie unglaublich gut mir das tut, irgendwie Sonne und Wärme und eben irgendwie aktiv sein morgens und abends und so ein bisschen mein Energiemanagement auch zu managen. Das kennst du ja gut und ich freue mich, dass wir in die erste Folge, ehrlich gesagt, für 2024 starten, was total schön ist, weil ich sehr, sehr gespannt bin, was das Jahr so für uns auch bringt mit F50. Und ich finde es total toll, dass wir heute so einen Special Gast auch an der Seite haben, der uns zwei, glaube ich, auch ganz viele gute Fragen beantworten kann und Input mitgeben kann. Und deshalb vielleicht auch einmal zu dir, Claudi, und du darfst gerne unseren Speaker-Gäste einmal vorstellen.
Ja, genau. Ich kann einfach nochmal was sagen. Unser Thema heute ist ADHS und Essstörung, was viele von euch uns schon geschrieben haben, dass sie das sehr interessant fänden. Deswegen haben wir uns natürlich diesen Wunsch gebeugt. Und nachdem das natürlich auch für uns beide sehr relevant ist, freuen wir uns umso mehr, dass heute Hagen bei uns ist. Hagen, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, bevor wir dich mit Fragen löchern?
Jawohl, sehr gern. Also ich bin Hagen, 42, langjähriger Psychologe und habe jetzt viele Jahre in der Essstörungsklinik als Psychologe gearbeitet, habe nebenbei eine Praxis eröffnet, die ich jetzt seit letztem Jahr voll habe. Und ich habe auch festgestellt, dass Essstörung sehr oft mit ADHS einhergeht und deswegen sitze ich heute hier, weil ich mich also auf diese zwei Themengebiete spezialisiert habe: Essstörung und ADHS.
Supi, vielen Dank. Ja, meine erste Frage wäre gleich nochmal, weil du es gerade schon angedeutet hast. Wie hängt es denn zusammen? Was kann man denn dazu sagen? Warum ist es so?
Gleich mit der Atombombe starten, warum denn nicht?
Genau, von schwer zu leicht.
Genau, ich versuche es kurz zu fassen. Es ist die Huhn- und Ei-Frage. Beides bedingt sich natürlich gegenseitig. Und ich habe natürlich in Vorbereitung auf den heutigen Termin kurz überlegt, wie ich es präsentiere. Es ist so, dass die Essstörung selbst, mit der muss ich mal anfangen, ja, wie auf so einer Dimension sich abbildet. Also von sehr restriktiv bis hin zu zwanghaft, hin zu impulsiv, könnte man sagen, ne? Also das wäre so diese Ebene. Ne? Es gibt also die sehr, sehr zwanghaft strukturierten und die eher impulsiven Typen. Und es gibt inzwischen ja auch Forschung, die zeigt, dass es also einen hohen genetischen Anteil gibt. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Und nichtsdestotrotz finden sich Menschen, die ein ADHS haben, überall auf dieser Dimension wieder. Es ist nur meiner Erfahrung nach eher so, dass diejenigen, die zum Beispiel eine Anorexie haben, was ja vor allem Untergewicht braucht für die Diagnosestellung, oft eine versteckte Bulimie haben, die aber aufgrund des Untergewichts jetzt nicht so im Vordergrund steht. Das heißt, die haben an sich also auch was Impulsives, das wird aber nicht sofort sichtbar. Das ist insofern wichtig, mal gehört zu haben, weil viele Behandlerinnen und Behandler sich dann aber eher auf diesen restriktiven Teil fokussieren und das Impulsive außen vor bleibt, ne? Sodass also ganz oft so ein Gefühl von, ich werde nicht verstanden oder gesehen entsteht. Die Forschung zeigt auch, dass ungefähr ein Drittel, das sind also auch recht aktuelle Zahlen, von der Anorexie in eine Bulimie rutscht, wobei ich davon ausgehen muss, aus meiner Erfahrung, dass das gar kein Rutschen ist, sondern die Leute einfach dann Normalgewicht haben und ihre Bulimie weiter fortleben. Ne? Oder die Kerndiagnose der bulimischen Symptomatik ist ja das Essanfälle haben. Ne? Und ob das jetzt objektive Kriterien eines Essanfalls sind oder rein subjektive, manche haben ja schon das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben, wenn sie ja, eine Handvoll Nudeln gegessen haben, ne? Da ist das subjektiv ein Essanfall und ich würde das emotional genauso einordnen wie ein objektiver Essanfall, wo man ja sagt, die doppelte Menge in der Hälfte der Zeit, ne? Also es gibt ja alles. Ein Essanfall aus meiner Sicht ist immer dann ein Essanfall, wenn die betroffene Person das so einschätzt. Dieser Essanfall wird ja in der bulimischen Symptomatik irgendwie dann korrigiert, sei es also durch Erbrechen, was ja viele für die Kernsymptomatik der Bulimie halten. Das ist aber der Essanfall, ich möchte es nochmal klarstellen. Man kann also eine Bulimie haben und nicht erbrechen. Aber nichtsdestotrotz ist die Regulation dieses Kontrollverlusts Essanfall ja immer was Restriktives. Also sei es hungern oder eben das wieder loswerden müssen, also sich zu zwingen, das wieder gut zu machen oder Sport exzessiv. Ne? Es gibt dann auch noch kompliziertere Spielarten, also wie das Verlieren dann in in Geschichten. Ne, und das dann in der Schule dann durch zwanghaftes Lernen zu kompensieren. Oder eben, das ist eher selten, dann eben wirklich, also sicherzustellen, die Kontrolle nicht zu verlieren, indem ich den ganzen Tag plane. Also jedes kleine Moment in meinem Leben muss irgendwie visualisiert sein, sei es auf einem Zettel oder irgendwie in festen und starren Routinen. Und warum ich das erzähle, ist, weil das schon der erste Hinweis, wenn man genauer hinguckt, im klinischen Alltag auf ADHS sein kann. Ne? Dass also mit all diesen Regelsystemen etwas verhindert wird, was also ganz bedrohlich im Inneren erscheint. Und bei diesem Teil der restriktiven Anorexien behaupte ich jetzt aus meiner Erfahrung, da gibt es noch nicht so viel Forschung, zumindest ist mir keine bekannt, kann man eben sagen, da geht es nicht um ADHS, sondern wirklich um dieses zwanghafte Naturell. Ne? Da ist also das Gehirn ganz anders strukturiert, ähnlich wie bei Menschen mit ADHS, da geht es ja auch um das Gehirn. Aber da gibt es wirklich so ein Streben nach Ordnung, unabhängig davon, dass es kein Chaos gibt, will ich damit sagen. Ne? Das sind aber die rein restriktiven Typen und da würde man sagen, das sind die Minimalisten. Ich hatte mal eine Klientin, die hat wirklich also von allem das Kleinste gemacht. Die kleinste Wohnung, das kleinste Handtuch, das kleinste Essen. Da ging es einfach nur um alles ganz, ganz klein und unauffällig. Und da war nichts Impulsives spürbar. Ne? Aber es gibt eben ganz viele sehr untergewichtige Patienten, die sind in Wahrheit impulsiv, ne? Und versuchen, diesen Teil von sich damit zu bekämpfen. Ne? Und das sind die, die im Klinischen, im Stationären auffallen. Und dann gibt es eben die, die oft nicht, die Dunkelziffer sozusagen, die Bulimischen. Ne? Ich mache mal so, weil das muss man ja auch erstmal feststellen, dass man so eine Problematik hat. Ne? Weil die meisten werden ja gar nicht im Behandlungssystem auftauchen, weil sie sich schämen, darüber zu sprechen oder weil sie verharmlost werden. Entweder sich selbst verharmlosen oder das Umfeld sagt, na, so schlimm kann es ja nicht sein, ne? Weil du siehst ja noch normal aus, ne? Also dieser Bereich der normalgewichtigen Bulimie-Patienten ist sozusagen der gefährlichste und unentdeckteste. Und da geht es eben viel um Impulse, ne? Und der Zusammenhang zwischen Essstörung, die ich ja jetzt ein Stück erklärt habe, und ADHS ist eben so, dass wenn ich einmal in dieser Essstörungsdynamik drin bin, sich all die Dinge, die also im ADHS bestehen, die Selbstwertstörung, dieses Gefühl von, ich bin irgendwie anders als die anderen, ich kriege mein Leben nicht in den Griff, ich bin faul, dumm, zu laut, etc., ne? Dass ich das in der Essstörung unglücklicherweise alles wiederfindet. Ne? Also das dadurch, also ich sage immer so, die Essstörung macht dann noch mehr Essstörung, weil eigentlich geht es ja dann um ein ADHS. Und das erlebe ich eben im Klinischen ganz oft, dass zwar die Symptomatik ein Stück weit reduziert wird, die Leute dann aber ins Leben entlassen werden und das eigentliche Kernproblem ist im schlimmsten Fall gar nicht entdeckt, ne? Die darunterliegende Diagnose oder eben nicht so richtig ernst genommen. Und dann geht die Odyssee los. Und deswegen haben wir also gerade bei Essstörungspatienten ja also 7, 8, 9 stationäre Aufenthalte. Ich habe schon mit 15, 16-jährigen Patientinnen gearbeitet, die hatten schon 8 Jahre Therapie. Gruselig. Ne? Und die jüngsten Patienten, die wir hatten, waren 11. Ne? Und da ging es dann schon los. Und selbst die waren schon therapieerfahren durch Psychiatrie und Co. Wenn man ein ADHS hat, ist man, und deswegen habe ich den Teil jetzt zum Schluss rangepackt, ist ja fast schon naheliegend der Zusammenhang zur Essstörung. Ne? Wenn ich eh ein impulsiver und hochemotionaler Typ bin, das sind alle Stärken, auf die wir sicherlich später noch zu sprechen kommen, aber dann ist es natürlich naheliegend, also das zu projizieren auf Felder, die mir auch naheliegen. Ne? Und Wut im Bauch, sage ich dann nur. Ne? Und dann findet sich das wieder. Entweder indem ich, weil ich so wütend bin, nichts essen kann oder ich esse mir die Wut irgendwie mit Dingen weg, die ich mir sonst verbiete. Ne? Also, und das Impulsive ergibt sich eben auch dadurch, dass ich vielleicht lange was zurückhalte, was ja für ADS auch typisch ist. Ich will hier niemanden überfordern, ich will nicht verletzen und so weiter. Darüber sprechen wir später sicherlich auch, was in ADS dann vorgeht. Aber dieses andauernde Zurückhalten führt dann typischerweise zu dieser Verschiebung auf das abendliche Essen. Ne? Das erlebe ich also fast immer. 90% meiner Klientinnen, die also ein ADS und Erstörung haben, haben eben dieses tagsüber ganz restriktiv und abends dann das Essen. Und dann wird es korrigiert oder auch nicht. Ne? Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ne? Aber dieses Aufstauen, ne? das ist dann das, wo ADHS-Essstörung begünstigt.
Ja, also erst sagen, ich find's so interessant und meine Gedanken, in mir kommt gerade so viel Aha und Wut und irgendwie auch Traurigkeit, um ehrlich zu sein. So alles zusammen, weil alles, was du sagst, kommt mir oder wirklich fast alles sehr bekannt vor. Und ich würde fast sagen, bei mir waren es glaube ich, verschiedene Phasen auch. Ich hatte dieses sehr restriktive, dann aber auch vielleicht eher dieses polemische auch irgendwo, dieses impulsive dann. Und auch die Vorstellung, dass ich mit 15 diese Essstörung hatte, 3 Jahre. Ich war anorektisch und sehr untergewichtig. Und 10 Jahre später erst kommt diese ADHS-Diagnose, weil ich seit bei einer Psychotherapeutin saß und dachte, ich wäre manisch, weil ich meine Gefühle gar nicht mehr im Griff hatte. Und sie, ich glaube wirklich, du hast ein nicht diagnostiziertes ADHS und hat mich zu dem Psychiater geschickt, weil sie meint, du bist so eine reflektierte, intelligente junge Frau, du bist nicht manisch so irgendwie, du bist einfach komplett deiner Gefühlswelt ausgeliefert und du weißt bis heute nicht, was eigentlich was irgendwie bedeutet und versuchst alles irgendwie komplett über People-Pleasing, super angepasste Form, die ich mir mein Leben lang erlernt habe, weil was du sagst, ich saß dort und meinte, ich bin zu blöd, ich bin blöder als andere, keiner versteht mich, ich bin so anders, ich fühle mich nicht verstanden, ich bin zu viel, ich bin zu laut, ich werde nie einen Job finden, wo ich mal länger als ein halbes Jahr ja sein kann, weil mir ist direkt langweilig und dann performe ich nicht mehr. Und also dieses ganze Hamsterrad und ich komme gerade wieder an so einen Punkt, merke ich gerade, und ich war so stolz auf mich, dass ich jetzt mal im Angestellten, ich war vorher 3 Jahre selbstständig, ist aber auch komplett eskaliert, ehrlich gesagt, weil gar keine Kontrolle auf einmal mehr, finanzielle Unsicherheit ist total ausgebrochen. Und dann war auch dieser Moment, wo ich dachte, ich habe eine totale Depression beispielsweise aufgrund dieser ganzen Thematik und dachte dann, ich hätte eigentlich eine Manie wegen diesem Auf und Ab. Und sie meinte aber, nee, das ist, weil ich gar keine Kontrolle mehr habe. Und deshalb schlägt das bei mir so impulsiv aus, dann bin ich da raus in Angestelltenverhältnis und jetzt ein Jahr in diesem Angestelltenverhältnis und denkst so, okay, irgendwie meine Kreativität, ich kann die nicht ausleben, dieses Freisein, ich kann es nicht ausleben, ich habe das Gefühl, in mir stirbt was total ab, ich muss hier jetzt nochmal raus und denk schon wieder, ach Mann, schon wieder habe ich es nur ein Jahr ausgehalten, ne? Also so, das ist so dieser ganze Rattenschwanz, der sich irgendwie so hinterher zieht und nur so vielleicht so ein Ramp-up zu geben, wie das so in mir dann auch irgendwie aussieht. Also ich bin gerade voll baff und freue mich so sehr, dass wir diese Folge aufnehmen.
Ich fand es gerade auch nochmal interessant, dass du gesagt hast, dass das dann vor allen Dingen abends ist, weil das war tatsächlich bei mir so, dass ich immer, also ich stelle gerade auch so ein bisschen in Frage diese Einordnung mit, okay, Anorexie, Bulimie, weil ich dachte immer, ich hätte auch so eher so anorektisches Verhalten gehabt, aber dann viele von den Sachen, die du jetzt gesagt hast, vielleicht ist es auch eher so bulimisch gewesen, weil ich hatte schon so kleine Essanfälle, ach ich weiß, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber auf jeden Fall, was ich auch gerade super spannend fand, war eben das mit dem Abendsessen, weil das hatte ich auch immer. Ich habe den ganzen Tag, habe ich das geschafft, nicht zu essen oder halt unglaublich wenig, aber abends, es ging einfach nicht. Ich habe es nicht mehr durchgehalten und mir da immer solche Vorwürfe gemacht, ah, du schaffst es nicht und so weiter. Also diese schönen Gedanken, die man ja auch kennt.
Da holen wir gleich nochmal
auf. Und das finde ich spannend, ja. Also das hatte ich, das war mir neu, dass das da auch so einen Zusammenhang gibt.
Also wir spulen mal zurück. So, irgendwann plumpsen wir ja alle aus dem Uterus, flatsch. Und dann sind wir in dieser grausamen, hellen, kalten Welt. Und ab da wird ja Bindung wirklich relevant. Ne? Davor sind wir ja durch den, ne, also durch die biologische Verbindung zur Mutter ja sowieso gebunden, ne? Und versorgt. Aber ab da mit Durchschneiden, ne, der Schnur wortwörtlich, sind wir auf uns allein gestellt. Ne? Was natürlich ein frisch geborener Säugling ja nicht hinkriegt. Also ab jetzt sind wir ausgeliefert, wie gut wir versorgt werden. Da geht es also mit Geburt, also mit diesem berühmten Schrei, geht es um Frustration. Das muss man sich einfach wirklich immer wieder klar machen. Unser Gehirn ist ja ungefähr 250.000 bis 300.000 Jahre alt. Also jetzt nicht unseres, aber das Gehirn an sich. Und die früheste Möglichkeit, Reize einzuordnen, läuft ja über emotionale Bewertung. Das heißt, was wirklich wichtig ist zu verinnerlichen, das ist so existenziell auch für den therapeutischen Erfolg, ist, dass die emotionale Sprache ist die Grundsprache. Das Verbale, also egal welche Sprache wir dann sprechen, ist immer das Erklären der Grundsprache. Wir werden also mit Gefühlen geboren und das Gefühl, mit dem wir aufwachen, ist Frustration. Frustration ist ein ganz wichtiger Begriff, weil wir unser Leben lang frustriert werden. Und durch unsere Bezugspersonen wird uns beigebracht, wie wir mit dieser Frustration umgehen. Es geht also nicht darum, ob wir frustriert sind oder nicht. Es geht immer nur darum, wann sind wir frustriert und wann sind wir es nicht. Weil frustriert werden wir immer. Idealerweise kriegen wir aber irgendwann ein Händchen dafür. Wir müssen also lernen, mit Frustration umzugehen. Ne? Das heißt, am Anfang sind wir nur ausgeliefert. Der Frustration und das ist so entscheidend, auch dem externen Umgang mit unserer Frustration. Ne? Da sind wir also beim Thema Bedürfnisse. Das heißt, der Begriff der Frustration und der Begriff des Bedürfnisses ist wie Yin und Yang. Und wir können unsere Bedürfnisse am Anfang ja nicht wirklich differenziert mitteilen. Ne? Wir schreien. Und so eine richtige Mutter kann irgendwann nach ein paar Monaten die Schreie unterscheiden. Ah, Kind friert, Kind ist hungrig und so weiter. Und jetzt kommt's. Weil ja kein Mensch Babysprache spricht, kein Erwachsener, und auch Babys ja nur Gefühle kennen und ihre Sprache ja auch nicht differenzieren, ist das Einzige, was da schützt, und auch das machen wir schon seit zigtausend Jahren, Routine. Irgendwie naheliegend. Ne? Das heißt also, damit wir nicht permanent auf der Hut sein müssen mit unserem Säugling, wann braucht unser Säugling was, bilden wir Routinen ab. Und weil das genetisch verankert ist, reagieren wir auf diese Routinen natürlich beruhigt, insofern diese Routinen unsere Bedürfnisse weitestgehend abdecken. Ne? Und dann geht es eben los. Wann wird gewickelt, wann wird gefüttert, wie wird gewickelt, ist es warm dabei oder nicht? Und ne, da haben wir viel technisches Know-how. Aber was lernt dieser Säugling in diesen ersten Monaten bis hin zu, sagen wir mal, dem zweiten Lebensjahr, also in den ersten 24 Monaten, wie gut wird auf meine Bedürfnisse geachtet? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie viel Kontinuität gibt es da? Ne? Wie viel Zuverlässigkeit? Und kann ich mich darauf verlassen? Gibt es also eine frühe Entwicklung innerer Ruhe? Oder nicht? Ne? Wenn das alles, also sagen wir mal, wenn ich permanent schreien muss, um für mich zu sorgen, ist das zwar gut für mein Überleben, gab es auch mal eine Weltkriegsstudie, dass also die Kinder die höchste Sterblichkeit hatten, die am wenigsten geschrien haben, ist irgendwie klar, ne? Weil ein Kind, das nicht schreit, ist ja versorgt. Also von daher ist das Schreikind schon gut und also überlebensstark, aber es weist eben darauf hin, dass viele Dinge nicht so laufen, wie sie laufen müssten. Und diese Routine schützt das ein Stück, weil es auch Kontinuität gibt. Also wenn Bedürfnisse befriedigt werden und es Routine gibt, gibt es also das Entwickeln innerer Ruhe. Wenn das Kind älter wird und die ersten Worte spricht, dann gibt es natürlich mehr Möglichkeiten, sich irgendwie ne, mitzuteilen. Ne? Das ändert nichts daran, dass die Emotionalität die Grundsprache ist. Aber ab jetzt wird es nur noch komplizierter, obwohl es im Prinzip bei vielen Eltern, ich bin ja selber auch ein Elternteil, immer so die Idee gibt, jetzt kann es reden, jetzt verstehen wir es besser. Aber so Dada und Mama und sowas heißt natürlich nicht, dass das Kind über komplexes Vokabular verfügt, ne? Sondern es kann vielleicht mit Zeigen und sowas ein bisschen mehr machen. Aber jetzt geht es schon los mit dem Thema Verständnis von Frustration, weil was man auch weiß inzwischen ist, dass also Kinder, die dann anfangen zu krabbeln und so, ja auch schon ein Verständnis von Objekten und sowas haben, ne? Und so eine Idee von, ich bin in Interaktion mit dem Objekt. Und jetzt, ich will es heute gar nicht so ausufern lassen, aber jetzt geht es dann eben schon los, wie aufmerksam, das Wort ist wichtig, wie aufmerksam reagiert mein Umfeld auf mich? Weil ich bin ja ausgeliefert. Ich bin so ein kleiner Fleischblops, der irgendwie davon abhängig ist, dass ich entweder dahin krabble oder dass jemand wahrnimmt, dass ich dieses spannende Objekt haben will. Wir brauchen uns natürlich nicht wundern, dass in der heutigen Generation, ne, und das Handy ist also leider Gottes sehr zentral für viele. Das heißt also, dieses Thema Entwicklungsstörung, das wird uns also die nächsten Jahre noch sehr, sehr intensiv verfolgen. Und deswegen lache ich immer so ein bisschen über die Leute, die dann sagen, ja, das kriegt ja heutzutage jeder. Naja, geht mal durchs Restaurant und guckt, wie viele Zweijährige sind mit dem Handy beschäftigt. Aber wie auch immer, Aufmerksamkeit. Das heißt, die Elternteile, die sehr bei ihrem Kind sind und ein Stück darauf achten, womit ist gerade mein Kind beschäftigt und die viel Blickkontakt herstellen und sowas, die sind einfach näher dran. Das heißt, diese Kinder lernen eben auch, okay, Interaktion. Ne? Ich hole mein Gegenüber ab und so weiter. Da gibt es natürlich auch wieder eine Zuverlässigkeit. Manche Eltern sind da sehr konsistent, also sind sehr gleichbleibend, andere sind mal abwesend und mal nicht. Ne? Da entwickelt sich so ein bisschen der Bindungsstil. Aber wie auch immer. Jetzt müsst ihr beide euch vorstellen, dass diese Kinder ja noch gar kein Verständnis dafür haben, wie die Welt funktioniert. Also die Welt besteht ja aus Mama und Papa. Also wie es Mama und Papa vorleben, so ist die Realität. Ne? Und dementsprechend entsteht jetzt auch schon Emotionsregulation. Ne? Das heißt, selbst gut meinende Eltern, die vielleicht hart arbeiten und dann genervt sind von einem Kind, was natürlich verständlicherweise die Welt entdecken will, vermitteln diesem Kind recht früh, du bist zu viel, du nervst, du bist laut, was schreist denn du schon wieder? Und ihr merkt schon, wohin das geht. Ne? Ab da driftet es so ein bisschen auseinander. Dieses Kind hat gar keine andere Chance, als zu glauben, das Problem ist es selbst. Und deswegen entsteht, also sagen wir mal, deswegen gedeihen psychische Erkrankungen auch erst so spät. Also erst mit der Pubertät, wenn dann so die Kinder in andere Familien reingehen und beobachten können, und das macht sie nur noch grausamer, wie gehen andere Eltern mit ihren Kindern um? Ne? Also was beobachte ich da an Modellen? Und da ist sozusagen die zweite Welle der Störung, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ah, meine Eltern sind doof, andere Eltern machen das besser, alles klar, sondern jetzt die meisten Kinder dann mit 11, 12, 13 fangen jetzt nochmal an, zusätzlich zu dem bis dahin schwelenden Selbstwertkonflikt, zu sagen, das liegt alles an mir. Und du sagtest schon, Caro, People-Pleasing, das ist so die Strategie dann, weil ich lerne natürlich, wenn ich gut funktioniere, wenn ich alles brav mache, was Mama und Papa sagen, und jetzt haltet euch fest, wenn ich alle Regeln befolge, da findet sich das Essgestörte ja wunderbar wieder, ne? und ich Kontrolle über diese Regeln habe, dann habe ich auch Kontrolle über meine Emotionalität, weil brav funktionieren, Regelsystem anwenden, gutes Gefühl, Regeln verletzen, schlechtes Gefühl. Naja, und ab da gedeiht also ADHS und Essstörung wunderbar. Ne? Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen das, ne, warum also das oft so eine Odyssee ist.
Das ist so interessant. Und meine allererste Frage ist, wie kann es sein, dass das beispielsweise so selten oder gerade bei Frauen ist es ja der Fall, dass es sehr spät erkannt wird, beispielsweise ADHS. Und beispielsweise Claudia und ich erstmal gefühlt wegen einer Essstörung oder auch wegen einer Depression behandelt wurden. Ich denke mir so, oh Gott, wenn man das vielleicht in 15 erkannt hätte bei mir, es wären 10 einfachere Jahre irgendwie gewesen, muss ich wirklich sagen. Und es war so diese Erkenntnis, ne, oder die Diagnose und dann halt so diese Erleichterung und dann aber wirklich, ich habe einen tiefen Schmerz auch wirklich und eine Wut fast schon gespürt, weil ich dachte, oh mein Gott, ich wurde eigentlich so falsch therapiert, hallo. Oder ne, nicht ganz falsch, aber der Ursprung oder die erste, sag ich mal, Krankheit, nenne ich jetzt mal, oder Störung ist vielleicht eine ganz andere als jetzt diese Essstörung.
Aber du hast schon recht, weil letzten Endes wird ja immer vermittelt, und das ist ja dieser Teufelskreislauf. Depression ist ja die natürlichste Reaktion eigentlich, ne, als Verschiebung, ne, weil ich kann ja nicht mehr. Und das ist ja, also ihr müsst euch vorstellen, jede psychische Erkrankung ist immer ein Schutz. Ne? Die depressive Störung ist natürlich, also nicht die Depression ist die Störung, sondern mein Alltag ist ja gestört, aber der war ja vorher schon gestört. Ne? Ich bin einfach erschöpft, ich kann nicht mehr. Ich will dieses Leben, was ich bisher gelebt habe, nicht mehr leben. Ich will das Gefühl, was ich ununterbrochen aushalten musste, nicht mehr fühlen. Und die depressive Störung stoppt das ja radikal. Also im Prinzip ist unsere Psyche ja super. Es gibt ja nicht umsonst auch depressive Haustiere. Also das ist einfach immer ein Zeichen, so geht's nicht weiter. Aber es ist tragisch, weil du schon richtig erkannt hast, das verschiebt es nach hinten und verstärkt ja diese Idee extrem, es liegt an mir. Und gleichzeitig, und das ist so furchtbar, der Teufelskreislauf, ist ja natürlich meine Strategie, alles bei mir zu sehen. Also wenn irgendwas nicht läuft, dann weil ich mich nicht genug angestrengt habe. Und in unserer Gesellschaft passt das ja wie, darf ich das sagen, Arsch auf Eimer. Weil wir hören ja überall, auch im Podcast sicherlich, du musst dich nur anstrengen, du kannst alles erreichen. Das ist natürlich Bullshit, ich kann nicht alles erreichen. Also DSDS fand ich immer so herz. Also da muss man sagen, Dieter Bohlen war ja echt ein schräger Vogel. Aber da hat er ja ganz klar gesagt, nee, du kannst nicht singen, Punkt. Mach was anderes, geh Fußball spielen. Aber sing nicht. Und die Leute kommen dann mit einer Idee, ich kann, ne, wenn ich mich nur genug anstrenge, ja, perfekt singen. Nein, wozu? Also es ist doch vergebene Liebesmühe. Ne? Also wir haben Stärken in uns, wir haben Fähigkeiten in uns. Und manche kommen eben leider durch diese beschriebenen Familiensysteme vielleicht gar nicht zum Tragen. Weil Menschen mit ADHS sind oft sehr kreativ. Also wir müssen davon ausgehen, dass das Gehirn anders arbeitet, ne? Dass also emotionale Zielreize viel mehr verarbeitet werden, ne? Dass das Bindungsmotiv viel stärker ist, ne? Weil sie eben von früh an da ja genau ihre Schwierigkeiten haben. Ne? Also Zugehörigkeit des Themas ja viel stärker und viel intensiver erlebbar. Ne? Das Bildhafte verarbeiten. Menschen mit ADHS arbeiten viel oft und denken viel oft in Bildern oder viel häufiger. Was Nachteile hat, weil eben, wenn die sich an was Unangenehmes erinnern, ist das halt wie eine Szene, wie ein Kinofilm sofort präsent. Ne? Das ist also nicht nur sprachlich, sondern auch bildhaft verankert, was die Emotionalität wieder befeuert und. Und auf deine Frage hin, warum das also Mädchen so untergehen ist, weil die natürlich trainiert werden, von früh an mit Puppen zu spielen, was ja auch okay ist. Ne? Aber die werden auf dieses Bindungsmotiv, auf dieses sich gefügig machen, sich anpassen, ja früh trainiert. Ne? Und ja, da liegen ja auch eher die Stärken durch diese Feinfühligkeit und diese feinen Antennen, ne, die Mädchen ja auch haben oder mehr haben als Jungs, auf das Gegenüber zu achten. Ne. Da werden also die Strategien eher in diese Richtung gelenkt. Ich achte ganz genau auf mein Gegenüber, um rauszufinden, wie ist das drauf, wie impulsiv ist mein Gegenüber. Und da gibt's auch einen Begriff für, der heißt Hypervigilanz, also diese andauernde Achtsamkeit. Und ich persönlich habe ja auch in der Klinik Lüneburger Heide dankenswerterweise viel mitforschen dürfen und auch Forschungsprojekte damit unterstützt. Und für mich eine sehr spannende Erkenntnis war zum Beispiel, dass also essgestörte Menschen sich viel, viel schwerer damit tun, Emotionen in Gesichtern abzulesen. Wo also es eine Welle der Empörung gab, als ich das besprochen habe bei den Betroffenen, weil ich gesagt habe, ich bin total empathisch. Nee, du bist hypervigilant. Du bist die ganze Zeit mit dem Gesicht von Gegenüber beschäftigt, aber doch nur aus einem Grund, weil du sehen möchtest, ob jemand schlecht drauf ist, ob dich jemand doof findet. Das heißt, es gibt so ein pauschales Unterstellen, dass mein Gegenüber es schlecht mit mir meint, aber das ist nicht Empathie, sondern Also wir haben herausgefunden, dass die sich eher schwerer tun, Gesichter wirklich, also sagen wir mal, Emotionen zuzuordnen. Ne? Da gibt es also dieser, gibt es ja auch Fachbegriffe für, Alexithymie wäre das in dem Falle, ne? Also diese Unfähigkeit sozusagen, Gefühle beim Gegenüber zu nehmen. Und weil, wenn ich das dann auch noch bei mir bemerke, dass ich, ne, und das ist auch wieder so ADS-typisch, eher bei mir bin und das Gegenüber gar nicht so auslese, kompensiere ich das natürlich durchs Mehrmacht, ne? Und lieber unterstelle ich einmal zu viel, dass jemand doof mit mir ist, weil ich das ja schlecht aushalte, weil ich diese Konflikte von früh an ja kenne, weil ich hier immer alles falsch mache. Ne? Also vermeide ich das natürlich. Und da ist halt der nächste Teufelskreislauf. Ne? Ich bin die ganze Zeit bei meinem Gegenüber, um richtig zu stellen und sicherzustellen, dass ich passe. Und das hält ja keiner aus, diese andauernde Anspannung. Ne? Und das braucht Kanäle.
Boah, krass. Zu dem Thema tatsächlich habe ich heute mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Genau zu dem Thema. Dieses, ich habe den Eindruck, ich gucke eher darauf, was jemand anders über mich denkt, damit ich alles richtig mache. Damit die andere Person mich mag. Wie muss ich sein, damit die andere Person mich mag? Ohne darüber nachzudenken, mag ich die andere Person überhaupt?
That's the fact.
Halt so dieses Extreme im Außen sein, ne? So dieser, da geht man ja auch nochmal in den Vergleich im Außen. Ich kann da auch so mit allein sowas. Passt wirklich gerade zu diesem Jobthema so extrem, wo wir, Claudi, heute Morgen auch kurz gesprochen haben. Es ist ganz klar, in meinem Stärkenprofil, jeder sagt, Caro, du bist so stark im Leute zusammenbringen, du bist so stark im Connecten, du bist so kreativ, du bist so, du sprudelst vor so viel Begeisterungsfläche und irgendwie Ideenreichtum. Und ich versuche mich dann aber, weil ich denke, es könnte jetzt ja mal besser aussehen, wenn ich vielleicht mal in dem und dem Job bin, weil die Leute dann eher sagen, oh cool, das sind irgendwie so Skills, die kann man irgendwie so gesellschaftlich auch so richtig schön abhaken. Das, was ich ja kann, das sind ja keine Skills, das ist ja nichts Besonderes, ne? Und dann ist man so im Außen und das bringt mich so weit weg und das hast du gerade so gut erwähnt, Hagen, so dieses Zurückhalten und bei mir ist leider immer der Punkt, dass ich dann impulsiv explodiere. Ich versuche etwas, wenn ich dann schon über den Punkt drüber bin, geht es nur noch einen Weg für mich und zwar raus. Aus der Beziehung, der Situation, dem Job. Es gibt nur noch die Flucht, weil ich dann so, also schon so weit weg bin. Und ist natürlich auch so für eine Partnerschaft auch nicht so ganz einfach, ne? Also, und dann kommt der Kreis auch, ne? Ich bin nicht in der Lage, eine Partnerschaft zu führen. Ich werde nie Mutter sein können, wenn ich dann auch so bin. Da habe ich total Angst. Ich traue mir das nicht zu. Also, ne? So, das alles irgendwie. Also.
Das, was du beschreibst, ist es eigentlich, ne? Also wir alle sind ein Gefäß. Ich versuche jetzt mal ein paar Sachen zusammenzubringen. Das soll ja insgesamt, also das eine Übersicht werden. Ne? Also jeder Mensch hat ja ein unterschiedlich großes Gefäß, was wir jetzt als also an der Intelligenz mal festmachen, ne? Oder an der Verarbeitungskapazität. Ne? Weil deine Frage ist ja auch ein Stück gewesen, ne? Warum ist das mit 15 nicht aufgefallen? Und da verändert sich nämlich was, weil intelligente Menschen, also Menschen mit einer hohen Verarbeitungskapazität, ne? Mit einer hohen, also Auffassungsgabe, fallen, obwohl sie ein ADS haben, oft nicht auf, weil die einfach ein großes Gefäß haben. So müsst ihr euch das vorstellen. Also je größer mein Gefäß, mein Verstand, also meine Fähigkeit, was zu verarbeiten, desto, und jetzt kommt, desto mehr passt hier rein. Jetzt stellt euch vor, hier tropft in dieses Gefäß alle 2 Sekunden einen Tropfen rein. Egal, welche Zahl wir jetzt nehmen. Wir sagen jetzt alle 2 Sekunden einen Tropfen. Dann sind hier also nach 30 Sekunden 15 Tropfen drin und nach 60 Sekunden 30. Jetzt musste ich auch kurz rechnen. Irgendwann sind wir uns einig, ist dieses Gefäß voll. Aber es ändert ja nichts daran, dass alle 2 Sekunden hier ein neuer Tropfen reinkommt. Und dieser Tropfen, könnt ihr euch vorstellen, ist dann der berühmte. Ne? Ist mein Gefäß groß, dauert das länger. Ist mein Gefäß klein, geht das schneller. Und jetzt diese Tropfen sind Reize. Wenn ich also ein völlig durchschnittlich intelligentes oder, das soll es ja auch geben, also ein durchschnittlich intelligentes Kind mit schlechter Struktur zu Hause bin, wo das, also wo sowieso schon, wo ich von zu Hause schon mit einem fast vollen Glas in die Schule gehe, dann braucht es ja nicht viel. Dann braucht es wirklich nur einen Schmetterling, der draußen verlangt wird, der mir vielleicht sogar mal ein gutes Gefühl gibt, ne, wo ich mir mal nicht die Sorge machen muss, ob mein Vater wieder säuft oder sowas, sondern ich bin einfach bei dem Schmetterling. Ja, da bin ich aber nicht bei Mathe und dann kriege ich auch wieder Ärger. Also Hypervigilanz, ich muss ständig auf der Hut sein. Aber wie auch immer, dann ist es voll. Bin ich aber mit einem großen Glas gesegnet, dann ist es möglicherweise so, ich bin genauso bei dem Schmetterling, bin also nicht gut darin, meinen Fokus zu lenken. Aber wenn ich ihn dann mal gelenkt habe, dann schaffe ich in 10 Minuten Matheunterricht so viel wie alle anderen in 45. Also falle ich in der Schule nicht auf. All das, was an Lücken entsteht, das arbeite ich nach, weil ich will ja funktionieren. Ich habe hier diesen Leistungsfokus, ne? Also auch in der Klinik war das immer so, wenn jemand viele Hausaufgaben gemacht hat, wenn das Thema war, ich habe keine Freizeit, ich bin ständig im Stress, weil ich muss Schule machen, Schule, 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 hat bei mir schon das ADS-Lämpchen aufgeleuchtet, ne? Gefäß. Und das bleibt später auch so. Egal, wo ich bin, das Gefäß ist irgendwann voll. Und jetzt haben wir mit diesen zwei Tropfen gearbeitet. Das ist also was Statisches. Das ist aber in Wahrheit ja auch eine Variable. Wenn jetzt also mit der Pubertät die Komplexität zunimmt, deswegen wird da auch bei Weibchen gegenüber von Männchen, ja, auch nochmal das Fass anders gefüllt. Ne? Bei Jungs findet man auch auf meiner Internetseite, also Jungs oder Männer und Essstörungen, da geht es eben auch ab bei denen. Ne? Die müssen auch stark sein. Die müssen ins Fitnessstudio, um irgendwie, ne, ihren Wert zu beweisen. Da ist auch ganz viel Konkurrenzdruck und so weiter. Nur halt anders. Ne? Geht es auch um Leistungsaspekte. Aber dann sind es nicht mehr also ein Tropfen alle 2 Sekunden, sondern sind es vielleicht jede Sekunde 10 Tropfen und steigend. Ne? Und je nachdem, also wie viel Wasser hier reinströmt, desto schneller ist mein Fass einfach voll. Und dann brauche ich Strategien, um das auszukippen. Ne? Ist irgendwie ganz klar. Und diese Strategien sind ganz unterschiedlich. Bei kreativen ADHSlern ist das dann Zeichnen oder Basteln oder sich bewegen, Bewegungsabläufe lernen, tanzen und so. Und jetzt ist wieder das Grausame, was einfach immer, da muss ich immer wieder zurückkommen. Ich bin ja meinen Eltern ausgeliefert. Als kleiner Fleischklops vielleicht am allermeisten oder sicher am allermeisten. Und mit 14, 15 vielleicht nicht mehr so doll. Aber die äußere Struktur, also die Eltern oder das schulische Umfeld, hat ja ganz viel Potenzial, auch so ein ADHS-iges Kind abzuholen. Weil wenn nämlich von außen ganz viel angeboten wird, im Sinne von, mach doch mal das und mach doch mal das, ohne vorwürflich zu sein, ohne irgendwie ständig alles nochmal zusätzlich zu verkomplizieren, dann gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, das Glas leer zu machen. Deswegen gibt es auch heute ADHSlerinnen und ADHSler da draußen, die wissen gar nicht, dass sie ein ADHS haben, die sind einfach schillernd. Aber sind nie irgendwie in Therapie. All diejenigen, die in Therapie sind oder gehören, hatten eben wenig äußere Struktur und konnten im Umkehrschluss wenig innere Struktur aufbauen. Ne? Und die überdurchschnittlich Intelligenten, die konnten einfach über diese Intelligenz viel kompensieren. Ne? Und also das waren dann die, die vielleicht in der Mathe-Olympiade brilliert haben oder die immer dann positive Resonanz in der Familie bekommen haben, wenn sie eben besonders gut waren in der Schule. Und das trägt sich dann hinten raus. Ne? Das ist dann also diese Verstärkung der Leistungsorientierung. Oder eben die schon immer so eine Stärke in der Bindung hatten, ne, die so gut connecten konnten durch diese kontaktfreudige Seite der Impulsivität, ne, und diese Fähigkeit, schnell bei meinem Gegenüber zu erkennen, wenn es schlecht drauf ist und dann sofort zu dienen, das macht ja erstmal einen Mehrwert, habe ich eben vielleicht den Teil verstärkt. Ne, und so ja, entwickelt sich das. Und deswegen ist es eben so, dass Mädchen mit 15 möglicherweise erstmal nicht auffallen, weil sie das alles in sich tragen und ausmachen. Das tun sie aber, weil das Offenbaren nach außen eben oft schlecht, also aus Sicht der Betroffenen schlecht oder ungünstig beantwortet wird. Mein Lieblingswort ist invalidieren. Ne? Stell dich nicht so an, das nimmst du falsch wahr. Ach, das haben wir doch nicht so gemeint. Nein.
Sei nicht so sensibel. Ja, sei nicht so sensibel.
Also das ist so, aber es ist grausam. Ne? Und das braucht einerseits realisieren, also dass ich einer, also ich war ausgeliefert und deswegen sind meine Eltern nicht automatisch schlecht, aber sie haben an der Stelle nicht günstig reagiert. Ne? Vielleicht weil sie auch selber mit sich beschäftigt oder weil sie sicher mit sich beschäftigt waren. ADHS wird ja oft auch vererbt. Und zum anderen auch andere Systeme versagt haben, die da meine Sachen nicht gesehen haben. Ne? Was aber in der Schule ja auch nicht ungewöhnlich ist, wenn eine Lehrerin 35 Schüler hat. Also ja, egal wann jeder Einzelne, der heute hier zuhört, zu diesem Punkt kommt, ich bin anders. Es ist immer wichtig, einerseits das anzuerkennen und sich mit dieser Thematik aktiv zu beschäftigen. Es ist nie zu spät. Aber besser mit 15, ne?
Kann allem wirklich nur zustimmen. Wie du sagst, ich glaube, es ist nicht zu spät. Deshalb war auch jetzt so bei mir, ich will da jetzt wirklich was dran ändern oder will auch wirklich so meine Verhaltensstrukturen versuchen, irgendwie aufzubrechen, auch wenn es super anstrengend ist, ne? Weil ich immer dachte, ja gut, ich bin halt so, wenn mir langweilig ist, dann springe ich halt. Ne? Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt weiß ich ja, ich mache das wegen ADHS. Dann suche ich mir jetzt einen Job, in dem ich beweisen muss, dass ich auch kontinuierlich, monotone Aufgaben machen muss. Also so dieses fast schon wie in so einer dritten Person meiner selbst mit mir reden, du musst das jetzt mal machen, damit du dann irgendwie XY.
Kommt dir
und
auch bekannt
bin jetzt
vor.
Gerade, ja, genau, so also, kommt mir total bekannt vor. Und irgendwie gleichzeitig frage ich mich jetzt gerade wieder, wie schaffe ich es denn mal vielleicht für eine gewisse längere Zeit, so eine Balance dorthin zu bekommen, beziehungsweise ich weiß in meiner Therapie, meine Therapeutin hat eigentlich die letzten 2 Jahre nur mit mir gearbeitet, indem sie versucht hat, irgendwie so eine Connection von diesem Kopf hier oben und zu meinem Körper wiederherzustellen, indem sie sagt, so, was fühlst du denn wirklich? Was machst du denn wirklich gerne? Wie bist du denn eigentlich gerne? Weil sie meinte, ich habe wie so ein Idealbild von mir aufgezeichnet, so wirklich schwebt da oben so rum, weil ich mir da irgendwie gedacht habe, okay, wenn ich so irgendwie bin, wenn ich mich so verhalte, wenn ich so liebe, wenn ich so arbeite, dann bin ich die tolle Caro. Ne? Also dann gehe ich auch schon wieder in diese dritte Person, dann bin ich die Caro und nicht ich. Und sie meinte dann immer so, nee, wie geht's nicht der Caro, sondern wie geht's dir? Und bitte rede mal in Ich-Form. Ich fühle mich so, ich liebe so. Und das finde ich, das ist so schwierig, ehrlich gesagt, ja, sich selbst nochmal so anzueignen und zu lernen.
Darf ich kurz einhaken? Also diese ideale Caro, die du da entwickelt hast, die ist ja, sagen wir mal, mit dem zweiten Lebensjahr beginnend so gewachsen, musst du dir vorstellen. Weil die hat ja einen Vorteil, weil diese ideale Caro muss ja negatives Erleben weniger aushalten. Weil die ideale Caro, der geht es immer noch scheiße. Die fühlt sich immer noch selbst kacke und wertlos und als Versagerin. Aber wenigstens hat die nicht von außen auch noch den ganzen Müll. Und deswegen ist es so, also für mich ist es so nachvollziehbar, dass Leute immer in dieses Ideal reinrutschen, in diese perfekte Rolle. Ne? Also ich habe auch mal geschmunzelt, wenn so Patientinnen in der ersten Gruppensitzung schon so gleich so drüber waren, ne? So alles richtig machen wollen. Ne? Da dachte ich so, oh Gott, du armes Ding. Ne? Konnten das dann ein Stück weit zumindest immer auch einordnen. Aber die ideale Caro ist nicht da oben, sondern wie deine Therapeutin richtig sagt, die ist ja hier. Und die ideale Caro braucht aber trotzdem Fähigkeiten auch auszuhalten, nicht, also auch, dass das Außen dich nicht mag, also dass das Außen nicht einverstanden ist. Aber das geht natürlich nur über den Weg, dass du lernst zu schauen, wie also Claudia das schon sagte eingangs, was will ich, was brauche ich? Und jetzt, da sind wir ganz am Anfang, deswegen holte ich von so weit aus, bei den Bedürfnissen, die Grenzen, also das Wort Boundaries im Englischen, finde ich, das bedient das Wort viel besser, ne? Weil es da geht um Grenzen und Bedürfnisse und Grenzen kann man synonym verwenden. Links ist das Gute, rechts ist das Schlechte sozusagen und die Grenze markiert den Wechsel. Und deswegen ist es so wichtig, umzudenken. Ne? Und das kann auch ein Gehirn mit ADHS, so impulsiv, wie es auch manchmal zündet. Okay, ich bin bei meinem Gegenüber, ich denke jetzt gerade schon wieder nach, ob der andere das toll fand, was ich gesagt habe. Stopp! Da will ich nicht sein, ich will zu mir. Also wie fand ich denn das, was ich gesagt habe? Und wie reagiert mein Gegenüber auf mich? Da achte ich schon drauf. Ne? Also ich betrachte aber aus meinen Augen, und das muss ich möglicherweise von vorne anfangen. Denn die kleine Caro oder die kleine Claudia, ne, die war ja dem ausgeliefert, wie das Umfeld reagiert hat. Ne? Da gab es nichts mit, als 4-Jährige konnte ich meinem Vater mal sagen, so nicht, du Typ. Ne? Dann hat mein Vater mich vielleicht einfach quer durch den Raum geworfen und sowas. Naja, auch ihr zwei müsst schmunzeln, aber oft ist es ja so, dass also Kinder, diese Grause, es ist wirklich furchtbar. Also wenn ich mal so Kindermisshandlungsberichte lese oder sowas, zwangsläufig, weil meine Frau arbeitet mit solchen Straftätern, also nicht, dass ich da ihre Berichte lese, aber dadurch habe ich mit dem mehr zu tun, aber was Kinder in der Lage sind, sozusagen zu vergessen und zu verdrängen, und trotzdem die Eltern aufgrund ihrer existenziellen Abhängigkeit zu diesen Elternfiguren verzeihen sozusagen. Da ist es doch nur sinnvoll, so eine Überlebensstrategien zu entwickeln und den Eltern immer Recht zu geben. Du hast Recht, natürlich, alles klar. Ich hab Unrecht, du hast Recht. Und das höre ich so oft. Also ich frage dann natürlich viel gezielter danach. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jedes Gefühl hat ein sprachliches Korrelat. Und Ärger, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, könnt ihr übersetzen mit ich bin mit etwas nicht einverstanden. Und jetzt stellt euch dieses 4-, 5-, 6-, 8- oder 12-jähriges Mädchen vor, was eben da steht und sagt, ich bin nicht einverstanden. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man da als Psychologe, ich darf ja nicht Therapeut sagen, habe ja keine Approbation, aber im Rahmen ne, dieser Auseinandersetzung mit Betroffenen, wenn ich da genauer nachfrage, da tun sich Abgründe auf, über die sich eben viele, und deswegen sage ich das als Beispiel heute, ne, gar nicht reden trauen, weil sie das so kennen. Und was ich kenne, wie ich aufgewachsen bin, ist halt meine Normalität. Aber das heißt noch lange nicht, dass das die Normalität ist. Aber zu realisieren, dass meine Normalität viel furchtbarer ist als die eigentliche Normalität, braucht ja auch wieder eine Erklärung. Wie gehe ich damit um? Was bedeutet es, die Eltern plötzlich in diesem neuen Licht zu sehen? Wir Therapeuten, Fuzzis, tun uns immer alle leicht zu sagen, oh, da musst du jetzt mal dran arbeiten. Aber es ist ja ein grausamer Prozess, plötzlich die Eltern in dem Licht zu sehen oder andere wichtige Figuren, in dem sie eigentlich stehen. Da stehe ich ja im Zweifel alleine da. Und dieses Gefühl ist ja noch schrecklicher. Ne? Und das muss mit berücksichtigt werden. Aber wie viele wurden im Bad eingesperrt, stundenlang, wenn sie nicht gemacht haben, was sie sollten? Oder wie viele mussten stundenlang am Tisch sitzen bleiben, wenn sie irgendein Zeug nicht essen wollten, was vielleicht auch nicht lecker war? Also wie viele Eltern haben die Macht und Dominanz ausgespielt, ne? Weil sie das ja früher auch so gelernt haben, ne? Also dieser Satz kriege ich jedes Mal Hals, wenn ich das höre. Hat uns ja auch nicht geschadet. Ja, sagt der Vater, der vielleicht seit 20 Jahren an der Flasche hängt. Also der Punkt ist, ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist immer der Anfang, okay, wie habe ich die Welt erlebt? Und das durfte ich möglicherweise mit 15 noch nicht. Und deswegen, Caro, sei dankbar, dass du jetzt anfängst, ein Bewusstsein dafür zu entdecken, und sei auch nicht überrascht, wenn dir das Angst macht, weil das ist sozusagen das begleitende Gefühl, was dich leider Gottes noch lange begleitet. Also Forschungen sagen auch, dass Menschen, die eine Essstörung entwickeln, einfach ein verstärktes Angstsystem haben, einfach von Geburt an, dass also die Amygdala höher frequent und intensiver feuert, aber auch das hat ja einen Überlebensvorteil. Aber nichtsdestotrotz, Angst bedeutet, es ist unsicher. Wenn ich neue Gefilde betrete, ist Angst ein ganz normales Gefühl. Aber im Nacken habe ich ja immer denn diese Eltern, die sagen, stimmt nicht, du bist das Problem, ne? Also wir haben noch gar nichts falsch gemacht und sowas. Das ist, also, da ist was dran, ne? Und deswegen ist die naheliegendste Strategie, die viele Betroffene fahren, dann halte ich lieber den Mund. Dann halte ich es lieber aus, weil dann, also A, bin ich das eh gewohnt, ne? Mir wird ja sowieso nicht geholfen, und dann habe ich nicht mein Problem allein, also wenn ich mich äußere, habe ich ja nicht mein Problem allein, sondern dann auch noch vielleicht ein aggressives, invalidierendes Elternteil oder eine Freundin. Das muss der Wahrheit gar nicht mehr entsprechen, aber trotzdem ist es meine Angst. Ne? Ich kann also die liebevollsten Menschen heute um mich rum haben, die ich aber nicht an mich ranlasse, weil ich Angst habe, dass sich das alles wiederholt. Ne? Da braucht man als Außenstehender auch Geduld.
Ja, das, also da kann ich zu viel so dieses, ich glaube, das ist ja auch Teil von der Essstörung, oder? Dieses Katastrophisieren. Also ich kenne es halt von mir, dieses, wow, wenn ich jetzt wieder anfange, normal zu essen, dann werde ich immer dicker, immer dicker, immer dicker und irgendwann platze ich. Also es war meine wirkliche Überzeugung und ich hatte solche Angst davor. Und ich habe auch gar nicht gesehen, dass es, also wie, als Mensch platzt man ja nicht. Also allein schon das, aber dass dieses Katastrophisieren, dass das auf jeden Fall so sein wird.
Und da ist es ganz wichtig, also auch da, ne, deswegen habe ich vorhin gesagt, das Gefühl ist die eigentliche Sprache, ne? Aber die lässt sich ja schwer einordnen, weil es gibt ja nicht viele Grundgefühle. Ne? Und deswegen müsst ihr euch vorstellen, wenn ich nie die Vokabeln gelernt habe, und das ist das, was wir TherapeutInnen und PsychologInnen immer wieder vergessen, ist, überhaupt erstmal zu realisieren, dass mein Gegenüber möglicherweise das sprachlich gar nicht bedienen kann. Und das musste ich auch, also ich habe Psychodynamik, also meine Schule sozusagen ist psychodynamisch. Das ist so angelehnt an die Psychoanalyse, von der ich heute nicht mehr viel halte, weil das irgendwie nicht mehr der Zahn der Zeit ist. Aber jetzt bin ich eine verunsicherte Type, die sich sowieso nicht traut, was zu sagen. Jetzt sitzt da so eine gestandene Type, egal ob Mann oder Frau, vor mir und starrt mich an. Also wenn ich das mal höre, also auch bei Minderjährigen finde ich es ja noch krasser. Aber dann glotzt mich da einer an wie so ein Goldfisch im Glas. So nach dem Motto, ja, du wirst schon irgendwann liefern. Wo ich mir denke, ja, aber nee, Menschen mit Essstörung, das ist ja genau das, was die krank macht, dass da jemand draußen wartet, dass die abliefern. Und so eine Frage wie geht's dir, würde, also das gehört eigentlich in jedes Lehrbuch für Essstörungstherapie, stellt man Menschen mit Essstörung nicht. Außer man möchte die an ihre Grenzen bringen. Weil frag mal jemand mit Essstörung, wie geht's dir? Ja, dann gucken die mich an und zucken mit den Schultern, weil sie wirklich das nicht benennen können. Also wäre das mal der erste Schritt, überhaupt diese Vokabeln aufzubauen. So, das mal im Hinterkopf behalten. Ne? Also es ist ein Riesenakt, und ich glaube, ihr habt das ja, also dankenswerterweise in der F50-App ja auch, ne, in diesem 12-Wochen-Programm da ja auch mit drin, ne, dieses Kommunizieren lernen. Also der erste Schritt, ne, ist überhaupt mal mit mir selbst kommunizieren lernen und mir auch einzugestehen, dass ich für bestimmte Dinge gar keine Begrifflichkeiten habe. Und du sagtest ja, Claudia, deswegen kam ich drauf, meine Normalität. Und am Ende müssen wir uns vorstellen, egal ob dieses Kind 5, 15, 25 oder 65 ist, es geht immer um Überforderung. Aber das Außen fordert radikal, dass ich so bin wie alle anderen, aber ich bin nicht aufgewachsen wie alle anderen. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe irgendwie versucht zu überleben. Das ist gut und richtig. Und Essstörung ist etwas, wo ich Ordnung finde, wo ich Regeln aufstellen kann, also die nur an mir hängen. Also ich finde, Ordinatensysteme sind ja das sicherste auf der Welt. Kleine Zahl ist klein, große Zahl ist groß. Und deswegen ist das so naheliegend, dass wir Beruhigung darin finden, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, während mir anderes zu viel wird, brauche ich etwas, was weniger wird. großer Aha-Effekt bei vielen. Ne? Also wenn mir im Außen zu viel wird, werde ich weniger, weil ich ja Angst habe, ich werde zu viel. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Nicht, ich esse mehr und dann platze ich, sondern je mehr ich esse, je mehr ich zu Kräften komme, je mehr ich wieder sichtbar bin, ne? Also je präsenter ich bin, desto mehr bin ich auch wieder angreifbarer, desto mehr wird das Umfeld von mir erwarten, dass ich funktioniere, dass ich schon weiß, wie es mir geht, dass ich mich also adäquat mitteilen kann, ne? Dann kommt, deswegen meine ich, ist es komplex, von außen sofort wieder die Angst berechtigterweise, dann werde ich aber trotzdem nicht gehört oder ernst genommen. Ne? Also ständig werden diese kleinen Schneckenhörnerchen wieder eingezogen, weil einer drauf ditcht. Aber deswegen ist diese Logik so, ich will gar nicht normal sein, weil Normalität hat mir bisher immer nur wehgetan. Und über die Essstörung kann ich das so ein bisschen gewährleisten, aber letzten Endes ist das natürlich eine Farce, weil die Essstörung ist das Letzte, was mich normal werden lässt oder mir ein Gefühl von Ruhe gibt. Es ist nur so, dass dieser Ärger sich gut kanalisieren lässt. Also im Prinzip die Waage bekommt so eine Metapher. Ne? Wenn die Waage mir eine höhere Zahl anzeigt, dann geht es mir schlecht. Da darf es mir dann schlecht gehen. Das war vorher nicht gestattet. Aber da darf es mir schlecht gehen. Jeder muss Verständnis haben, wenn ich schlecht drauf bin, weil ich zugenommen habe. Und wenn im Umkehrschluss, wenn die Waage eine kleinere Zahl anzeigt, dann darf es mir gut gehen. Dann darf ich hopsen durch die Gegend. Ich kann Projekte raus, ne? Ich kann raus, Bäume ausreißen. Ich kann wieder was reißen, ne? Und das trägt sich halt in so einer dysfunktionalen Funktionalität, dann aber auch im Berufsleben. Das heißt, diejenigen mit Essstörung und ADHS oder ohne ADHS oder nur ADHS, die da draußen irgendwie eine gewisse Grundfunktionalität haben, arbeiten aber möglicherweise, und da kommt die Essstörung wieder ins Spiel, nach diesem Muster. Da haben wir es dann nämlich. Ich den ganzen Tag, weil während alle anderen denken, ich bin ja der Ideale, die ideale Caro, weiß ich ja, ich bin es nicht. Eigentlich bin ich eine Lügnerin und jederzeit kann ich auffliegen. Ne? Das ist auch etwas, warum ich oft wechsle. Ne? Wenn die ersten Leute dann mal nachfragen und mitkriegen, mir geht es dann doch nicht so gut. Einerseits wünsche ich mir das, andererseits will ich auf gar keinen Fall, dass die Leute die Büchse der Pandora öffnen. Aber nichtsdestotrotz bricht es dann eben spätestens zu Hause wieder in sich zusammen. Ne? Und dann sind all diese Restriktionen nicht mehr so richtig aufrechtzuerhalten, weil für wen mache ich es denn dann? Für mich? Nee, ich bin es mir ja nicht wert. Ich habe es gar nicht gelernt. Ne? Und das ist, ich möchte es nochmal betonen, wahnsinnig komplex und das ist auch nichts, was man mal eben so in einem Jahr wegentwickelt, sondern man muss sich das wie so Tetris vorstellen. Ne? Also am Anfang ist es total entspannend, da flutschen ein paar Steinchen rein, ne? Ihr habt das ja auch gerade, diesen Effekt, ne? Eifriges Nicken, aber sagen wir mal, ne? Es löst sich ja nicht immer alles sofort auf, ne? Wie beim Tetris und irgendwann wird die Schlagzahl, der Druck ein bisschen höher, ne? Bis sich vielleicht wieder mal so eine Reihe in Luft auflöst und so und da. Also ist es nicht ungewöhnlich, dass es auch in der erfolgreichen, gut funktionierenden Therapie diese Wellen gibt. Ne? Weil je mehr ich mich traue, je mehr Projekte ich mir wieder zutraue, ne, desto mehr kann schief gehen, desto mehr bin ich wieder mit dieser Grundangst beschäftigt, dass ich andere wieder enttäusche und so. Und ich möchte es bitte nicht immer den Eltern in die Schuhe schieben, weil die sind mächtig, aber inzwischen natürlich, ne, bei also jungen Erwachsenen nicht mehr so mächtig. Und die können es ja auch nicht wieder gut machen letzten Endes, weil die Dinge sind nun mal gelaufen, wie sie gelaufen sind. Ne? Deswegen ist auch in der Familientherapie das oft sehr frustrierend, wenn die Kinder dann sagen, so, jetzt entschuldigt euch mal, wenigstens jetzt. Ja, dann sagen Eltern dann immer so ungeschickte Sachen wie, ja, wir lieben dich doch oder ja, wir haben es ja immer nur gut gemeint. Ja. Ich habe das oft in solchen Sitzungen, dass die Eltern es nicht mal dann hinkriegen zu sagen, ja, das stimmt, jetzt wo wir das alles so ein bisschen verstehen, wir haben vieles falsch gemacht. Das habe ich auch. Da läuft das Ganze natürlich sehr viel also effizienter ab, ne? Aber wenn Eltern dazu in der Lage wären, dann hätten sie es damals ja auch schon gemacht. Ne? Das heißt, das meiste, was dann passiert, ist leider das Fatale. Das kann man aber in der Therapie dann auch gut aufgreifen, um das nochmal klar zu machen, dass Eltern auch da, ne, nicht in der Lage sind zu sagen, stimmt, ich habe was falsch gemacht. Ne? Du hast recht. Das hören, also Kinder mit ADHS hören das ganz selten. Du hast recht. Ich entschuldige mich. Ne? Das ist das eine und in einem Kommunikationsstil ist das oft so und das erklärt euch vielleicht dann auch noch einiges. Wenn es dann Konflikte gibt, aus welchen Gründen auch immer, die sind dann am nächsten Tag mit ins Bett gehen weg. Wird nicht mehr drüber geredet. Es gibt also auch keinen Kommunikationsstil. Dadurch entwickelt sich halt auch die Sprache dafür nicht, ne? Und so weiter und so fort. Also das kann man aber nachholen. Also das kann jeder einzelne Mensch, der jetzt auch zu Hause sitzt und denkt, ach du Kacke, kommt mir sehr bekannt vor, das lässt sich nachentwickeln. So wie wir heute vielleicht nicht mehr so gut wie mit 12 Chinesisch lernen könnten. Ne? Aber wenn ich Chinesisch lernen möchte, ne, wenn ich da Ambitionen habe, dann muss ich anfangen. Vokabel für Vokabel, Grammatik für Grammatik, Regel für Regel. Und ich muss es üben, anwenden, üben. Ne? Deswegen, ne, braucht es eine ganze Menge.
Das stimmt ja auch. Man kann ja auch super viel lernen. Ja, oder irgendwie, ich merke das ja auch alles, alle Informationen, die ich zu all meinen Krankheitsdiagnose, Schlüsselspiel, was ich da so alles habe, bekomme, alle möglichen Informationen und Hilfestellungen, die helfen mir ja dann auch. Dann kann ich mich da, ist wieder, jetzt habe ich das und das verstanden. Dann denkt man nochmal über was anderes anders nach oder regiert vielleicht anders oder sagt dann vielleicht, okay, ich muss jetzt einmal um Block gehen, sonst raste ich gleich aus und schreie euch an oder so, was ich nicht will oder so. Also da kann man ja dann auch viel, finde ich, so Mechanismen lernen, die, wo man dann besser damit umgehen kann und nicht in dieser, also ich hatte mal so eine Zeit, da war ich die ganze Zeit in so eine Spirale gefangen zwischen mich entschuldigen, wieder irgendwas schlecht machen, mich wieder entschuldigen, irgendwas schlecht machen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich kann das nicht mehr, was mache ich da? Ich hasse mich selber, ich finde schrecklich, wie ich mich gerade verhalte. Wie komme ich da raus? Ja, so funktioniert es einfach nicht. Aber wenn man dann halt irgendwie wieder so Mechanismen lernt, dann kann man irgendwie da auch so aussteigen.
Also da sagst du was, das ist die sogenannte Beziehungsdynamik. Ne? Im Prinzip dieses Kind, von dem wir ja immer wieder auch reden, ne, was also irgendwie merkt, okay, wenn ich mich füge, ne, wenn ich also dem Gegenüber Recht gebe, dann ist es zumindest im Zusammenleben ein Stück entspannter. Ne? People-pleasing. Das Blöde ist nur, dass diese andere Figur ja dann lernt, ich habe Recht. Was also diese Idee, ne, ich bin im Recht und du bist im Unrecht, fatalerweise ja nur stärkt. Und das ist oft so, dass also Frauen mit ADHS und Essstörung, also in dem Falle sogar mit und ohne Essstörung, spielt gar nicht so eine Rolle, aber auf jeden Fall Frauen mit ADHS, auch in der Partnerschaft dann sich oft in solchen Dynamiken wiederfinden. Ne? Also gerade am Anfang sich so von ihrer besten Seite zeigen, dann aber merken, irgendwie ist das ganz schön anstrengend, das aufrecht zu halten, weil ich finde eben manche Dinge doch nicht in Ordnung. Dann finde ich aber den Absprung nicht mehr. Ne? Ich habe also in der Trauma, wenn wir über traumatherapeutische Inhalte nachdenken oder sowas, da wird das ganz oft Thema. Ne? Dieses irgendwie, also ich habe gemerkt, es gefällt mir nicht, aber ich habe mich auch nicht getraut, was zu sagen, weil, ne, wie stehe ich denn dann da? Und das sind alles so diese Wiederholungen am Ende. Wenn ich also einmal so ein Gefühl, ein Bewusstsein dafür habe, wo ich so ticke, dann kann ich also auch irgendwann selber aktiver eingreifen, ne? Und auch so eine Dynamik durchbrechen und sagen, nee, und da sind wir wieder beim Ärger. Ich bin eben nicht einverstanden. Du hast recht. Ich habe die letzten Male gesagt, das ist für mich okay, aber es ist nicht für mich okay. Und das ist dann das konkrete Training. Ne? Also das ist dann also der Teil, den ich dann auch trainiere mit den Betroffenen, wo sie auch merken, okay, das geht. Also mein Umfeld, mein mir gegenüber wohlwollend gesonnenes Umfeld akzeptiert es auch. Und das Umfeld, was mir nicht wohlwollend gegenüber ist, das von dem befreie ich mich.
Hagen, weißt du, was mir gerade irgendwie sind so zwei oder drei Punkte, die mir einfallen. A, ich hatte in der Therapie einen total schönen Aha-Moment. Und zwar ging es nämlich darum, dass immer jetzt, ach Caro, du bist zu chaotisch, du bist zu tollpatschig. Ach Caro, ja, das ist ja so typisch Caro, weil du bist ja tralalalala, so ein bisschen. Sodass ich da auch so eine eigene Story, glaube, um mich auch angefangen habe zu bauen. Und diese Rolle in jeder Freundschaft, diesen Clown, weil komm, dann habe ich die Rolle, ich spiele sie. Und irgendwann hat mich das, glaube ich, so, oder im Zweifel war ich noch nie ganz nah bei mir. Stimmt, genau das, was du sagst, seit meinem zweiten Lebensjahr. Aber so weit von mir weggebracht, dass ich halt irgendwann wirklich gar nicht mehr wusste, ja, spiele ich da jetzt eine Rolle? Wie ist es denn eigentlich? Und dann war ein Punkt, wo ich meinte, ich möchte das alles nicht mehr. Und dann meinte meine Therapeutin, ich soll meinem engsten Umfeld gerne sagen, ich gehe hier gerade eine Therapie, ich durchlaufe gerade eine Therapie. Ich habe gemerkt, das, was ich seit 15 Jahren, 20 Jahren lebe, das bin eigentlich gar nicht so 100% ich. Und ich würde jetzt gerne die Chance von euch auch bekommen, dass ihr nicht noch 10-mal sagt, typisch Caro, ach, du bist halt so, sondern dass ihr das bitte einmal untersagt und dass ich die Chance bekomme, diese neuen Facetten auch auszuleben und dass dann nicht direkt kommt, typisch Caro, und ich direkt wieder so frustriert bin und aufhöre eigentlich wieder diese Veränderung so durchzuleben, um mich bestimmt auch so selbst ein bisschen zu schützen. Dann ein zweiter Punkt ist so das Thema symbiotische Beziehungen, was glaube ich auch dazu passt, was du auch so ein bisschen meinst, dieses ergänzender Partner, weil ich bin ja nicht in der Lage, das alleine zu tun oder selbst bin ich nicht genug wert. Deshalb habe ich immer extrem symbiotische Freundschaften geführt, die irgendwann auch explodiert sind, weil ich mich in so einer Abhängigkeit von denen irgendwie geschaffen habe, was auch nicht so ganz gesund war natürlich. Und so der dritte Punkt, auf den ich gerade gekommen bin, ist so das Thema, was ich mit Claudi heute Morgen auch hatte, in jedem Kontext, aber ich glaube vor allen Dingen auch so in dem beruflichen Kontext, Stärken. Und gar nicht so auf dieses, wir müssen jetzt die kontinuierlichsten und strukturiertesten Menschen der Erde werden. Natürlich sollen wir unser Leben mit einer gewissen Portion Struktur im Griff haben. Auf jeden Fall unsere Finanzen, unser Leben einigermaßen, unser Grundkonzept, in dem wir gut funktionieren. Die Leitplanken so ein bisschen stellen. Aber innerhalb dieser Leitplanken dürfen wir bunt und wild sein und irgendwie auch leidenschaftlich und auch impulsiv, denn die Leitplanken, die existieren. Und das ist etwas, was mir gerade so im Laufe des letzten Jahres, ehrlich gesagt, extrem geholfen hat, weil ich dann bei der Therapie saß und meinte, ja, ich darf jetzt nicht mehr wild sein, ich darf nicht mehr laut sein, ich muss jetzt eine komplett andere Persönlichkeit werden, damit man mich wirklich mag.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das gerade sagst. Ich will es bloß für alle Zuhörer auch nochmal oder Zuhörerinnen auch nochmal klarstellen. Da findet sich halt die Anorexie, ne? Weil die Anorexie sozusagen dieses Zwangssystem ist, was mir hilft, das umzusetzen. Ich bin ja falsch und über diese ganzen fiesen Regeln wäre ich dann richtig. Ne? Also ich will das bloß nochmal verknüpfen.
Und perfekt.
Und perfekt,
dann
genau.
Perfekt.
Und dann bin ich ja perfekt.
Weil perfekte Kinder werden nicht abgelehnt, ne? Ist ganz klar.
Perfekte Total. Erwachsene auch nicht.
Ja, ja.
Das sind nur schöne Erkenntnisse eigentlich, also wichtige Erkenntnisse, weil ich mir dessen oder deren auf jeden Fall bewusster bin und auch, was ihr beide auch sagt. So, ich habe bestimmt am Tag mittlerweile auch 120 Check-ins. Ne? So dieses, es fühlt sich sehr komisch an, um ehrlich zu sein, aber man muss es eben, ich glaube gerade so Claudia und ich, wir müssen es erstmal wieder üben, überhaupt die Frage, wie geht's euch, ehrlich beantworten, ja, wirklich ehrlich beantworten zu können, weil finde ich auch sehr interessant, wenn mein Therapeut mich fragt, wie geht's dir, antworte oder schaue ich anscheinend immer nach oben. Als würde ich mit meinem Gehirn jetzt versuchen, den perfekten Pitch, was du eben schon meintest, sagen. Ich baue wie so eine Story auf und sie nur so, die Story, Frau Thier, die hört sich toll an. Ihnen scheint es da blendend zu gehen. Aber jetzt mal nochmal ehrlich, wie geht's denn Ihnen?
Und ich will noch was ergänzen, weil du meintest, ne, ich packe noch einen drauf. Also, Also wir müssen heute noch über Dopamin sprechen und Impulsivität. Das möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, damit das einfach für alle noch mal klar ist, ne, dass wir über diesen ADS-igen Teil noch mal sprechen, was den auch ausmacht. Aber den finde ich nämlich gerade wieder. Schau mal, wenn ich dich frage, wie geht's dir, dann kommst du sofort in deine Fügsamkeit. People-pleasing. Ich mache dann mal das Beispiel, wenn du eine Spam-Mail bekommst vom nigerianischen Kronprinzen, der dich um 4.000 Euro bittet, ne, weil er seine Blutdiamanten irgendwie übers Land bringen will. Also A, würdest du dir das ja wahrscheinlich nicht durchlesen, weil ADSler lesen sich grundsätzlich ungern lange E-Mails durch, und B, würdest du ja darauf nicht reagieren. Du würdest also, warum ich das sage, du würdest vorher filtern, ADS hin oder her, es ist Spam. Und das ist die allerwichtigste Botschaft, die ich also jetzt an der Stelle sagen muss. Weil dich jemand fragt, wie es dir geht, heißt das noch lange nicht, du musst antworten. Du könntest, also antworten wäre schon höflich, das stimmt, aber du musst nicht die Frage beantworten. Du könntest sagen, das ist total lieb, dass du fragst, mag ich aber mit dir gar nicht drüber reden. Im allgemeinen Sprachjargon sagen die Leute, ja, alles gut. Auch finde ich auch nicht in Ordnung, weil es ist ja nicht alles gut. Ne? Also wichtig ist, kurz einen Abgleich zu machen, von wem kommt die Frage. Möchte ich mit dieser Person jetzt in Interaktion treffen? Was also auch eine Therapeutin oder ein Therapeut ja nicht unbedingt machen möchte. Also kann ja trotzdem sein, ja, irgendwie mag ich mit Ihnen heute gar nicht drüber reden. Aber ich habe schon den Eindruck, interessiert Sie sowieso nicht. So beispielsweise. Ne? Also das wäre so bei sich sein. Du kennst es gar nicht anders, Caro, als sofort liefern. Das bringt schon mal den, also das ist wirklich was, also das klingt leicht, ne, aber das ist dieses Dopamin, ne? Also ich mache was brav wie so ein Hündchen und dann kriegst Leckerli zugeworfen, ne? Mein Gehirn wird quasi, also dieses Belohnungssystem ist sofort aktiviert. Wenn es nicht belohnt wird, dann habe ich schon keinen Bock mehr, dann ist es frustriert. Also diese, erinnert ihr euch an dieses, ne, Säuglingsthema, diese Gratwanderung zwischen Frustration und Bedürfnisbefriedigung. Und ich reagiere auf beides und das ist so ein bisschen Hirn biologisch zu sehen, biochemisch, heftig. Menschen ohne ADHS reagieren darauf nicht so heftig. Also die haben da irgendwie eine viel längere innere Zündschnur. Medikation kann diese Zündschnur ein bisschen verlängern, aber diese dopamingesteuerte Impulsivität ist einfach wichtig zu realisieren und auch ein Stück mit in den Alltag einzubauen. Also sich sozusagen selber gut zureden. Und das könnte so ein Credo sein von, okay, ich treffe keine Entscheidungen aus einer Emotion heraus, zum Beispiel, ne? Oder ich beantworte Fragen grundsätzlich nicht. Und da, also das sind so Dinge, die ich wiederum konkret trainiere. Ne? Also zum Beispiel auf eine Frage, das könntet ihr euch mal einbauen oder jeder andere, der zuhört. Ne? Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, wäre doch eine legitime Antwort zu sagen, du, das ist eine gute Frage, muss ich tatsächlich mal in mich reinhorchen. Weil kein Mensch, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie geht's dir, müsste ich auch erstmal in mich reinhorchen. Und das würde so aussehen, dass ich mich frage, okay, wo bin ich gerade? Wie, ne, wie fühle ich mich gerade? Friere ich gerade oder so? Ne? Ich würde so die körperlichen Sachen kurz abklappern. Und dann würde ich natürlich kurz abklappern, wie habe ich geschlafen, ne? Und wie ist mein Tag bisher gelaufen? Und so aus diesen ganzen Informationen würde ich so ein Fazit ziehen. Ne? Ich würde sagen, ich bin vielleicht angespannt oder ich bin vielleicht ein bisschen frustriert oder fühle mich unruhig. Also das ist ja ein Prozess. Ich kann nicht einfach sagen, gut. Ich bin es aber vielleicht gewohnt, das schnell zu beantworten, weil ich sowieso gelernt habe, mein Gegenüber fragt das aus Höflichkeit, interessiert sich aber kein bisschen dafür. Ne? Also der erste Schritt, also um Impulsivität zu dämpfen, ist sich dieser Impulsivität bewusst zu werden und sich eben auch zu fragen, okay, Diese Aufforderung habe ich gehört, aber ich schalte jetzt so einen Entscheidungsprozess dazwischen, möchte ich dieser Aufforderung gerecht werden oder nicht. Das schafft schon mal inneren Abstand und der ist ganz wichtig, um sich überhaupt erstmal zu entwickeln. Ihr müsst euch vorstellen, es geht also um diese inneren Freiräume. Identität braucht ja Raum. Und da sind wir wieder bei Grenzen. Also im Prinzip in der Therapie müsste es darum gehen, dass diese Grenzen sich immer weiter ausweiten, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich sage, damit bin ich fein.
Ah, ich muss jetzt gerade dran denken, weil ich tatsächlich schon öfter im Team gesagt habe, ich bin halt wie ein Hund, ich brauche regelmäßig Lob.
Ich auch. Hast du gut gemacht?
Ja. Frag, sag mal, dass ich es gut gemacht habe. Gell, habe ich gut gemacht.
So 30 Mal am Tag, bitte.
Ja.
Aber da seid ihr,
Paulus, noch, bitte sag was.
Aber da seid ihr eben nicht allein, ne? Also das teilen sozusagen alle Mädchen und Frauen mit
ADHS. Das ist ja auch menschlich.
Ne? Absolut.
Oder ist es, aber als Mensch, man braucht ja auch immer wieder.
Es ist menschlich.
Also ich glaube, jeder will belobt werden und so und
aber
Leckerli
die bekommen. Verschiebung ist eben, ne, dass also das Maß der Bestrafung, das ist allen leicht von der Hand gegangen, während das Maß der Belohnung, also das ist so ein völliges Ungleichgewicht, ne? Und dieses künstlich das ins Gleichgewicht bringen, also durch ganz viel Aktion, das ist eben das, was ADSler so mit Leistungsorientierung immer so antreibt. Ne? Ich sage mir ständig, ich bin schlecht, ich bin ungenügend, also das, der Begriff ist da diese Insuffizienz, ne, diese Versagensideen, ne, und diese ganzen selbstbestrafenden Fantasien, die brauchen ja eine Korrektur. Und die Auflösung, also die innere Auflösung ist immer, sich klarzumachen, ich sehe mich zwar so und hoffe, das zu verändern, aber das Außen sieht mich nicht so. Ne? Und dann bin ich auch wieder im Abgleich. Also ich brauche ja nicht von außen 30 Mal eine Belohnung, nur weil ich mich 30 Mal schlecht gesehen habe. Das kann ich mir ja lernen, bewusst zu machen. Ne? Sondern das Außen wird mich belohnen, wenn es soweit ist. Oder ich spreche an, dass mir Anerkennung und Wertschätzung fehlt. Weil dann komme ich wieder in den Dialog.
Ja, ich habe auch schon mal zu irgendjemandem gesagt, bitte lob mich mal, dass ich das gut gemacht habe.
Oder, was wäre noch eine Etage drüber, also noch besser? Weil dann sagst du, ja, okay, hast du fein gemacht.
Wenn ich mich selber loben könnte. Wenn
nein, das meinst du nicht. Nein. Aber schau mal, du hast ja ein Bedürfnis in dem Augenblick. Und es wäre doch viel besser, eben zu sagen, du, weißt du, was mir fehlt in unserer Zusammenarbeit ist? Also vielleicht ist es ja da, aber ich merke es eben nicht. Ne? Ich spüre das nicht. Aber so eine gewisse Anerkennung. Weißt, ich habe manchmal den Eindruck, dass ich mich hier abstrample, aber ich kriege von dir gar nicht Feedback, dass du das wahrnimmst in irgendeiner Form. Ne? Ich würde mich also freuen, wenn du mir mehr Feedback gibst. Dass ich nicht in so einem Vakuum schwebe.
Ja, in unserem Team, ich würde sagen, ich kriege schon positives Feedback, aber ich habe den Eindruck, ich brauche einfach tausendmal so viel. Am liebsten brauche ich die ganze Zeit jemanden, der mir sagt, super Claudia, weiter Claudia, super. Also ja. Das ist so, ich habe den Eindruck, das ist so überhöht, dieses Lob, was ich brauche. So, am liebsten
aber
die ganze Zeit, alle fünf Minuten jemand.
Ja. Aber dem gegenüber steht ja auch die also das Negative. Ne? Also das meine ich immer mit Yin und Yang. Also unser Universum ist in so einem Gleichgewicht, ne? Und bringt sich selbst ins Gleichgewicht. Das heißt, auf der anderen Seite müsstest du dich fragen lernen oder solltest du dich fragen lernen, okay, warum? Also warum brauche ich viel Lob? Steht dem gegenüber viel, also Insuffizienz, ne? Und das beschreibst du ja, Caro, auch, dass du das Gefühl hast, da irgendwie, ja, auch wenn du da vielleicht Stärken ausspielst, eben ganz viele Schwächen zu haben. Und mit denen gilt es sich eben auch aktiv auseinanderzusetzen. Also auch die braucht Raum.
Eine Frage vielleicht dazu direkt. Würdest du oder wie gehst du in der Therapie mit den, ich gehe jetzt Frauen, Männer, was auch immer, damit um? Versuchst du irgendwie auch da die Stärken zu stärken oder versuchst du die Schwächen auszugleichen? Oder was würdest du auch uns jetzt auch so in unserem beruflichen oder unternehmerischen Kontext auch so ein bisschen zu empfehlen? Sollen wir uns immer mehr auf diese negativen Seiten konzentrieren oder auch einfach mal die positiven davor? Weil ich glaube, wir haben uns ja ewig immer mit den negativen Medaillenseiten dieser Eigenschaften, oh, wir sind so impulsiv. Dagegen steht ja eigentlich, wir sind leidenschaftlich oder wir sind begeisterungsfähig oder ne, wir haben Tatendrang und Energie und was auch immer, aber wir sehen ja immer dieses Negative.
Also es gibt ja in der Wirtschaft Stärken, Schwächen, ne? Und da wird aber sehr in dieses Profil reingehämmert, du kannst alles erreichen. Und der erste Schritt wäre mal, sich davon zu verabschieden, weil ich muss gar nicht alles erreichen, sondern im Prinzip ist es doch nur richtig und wichtig, dass ich das erreiche, was ich, da ist es wieder, ne? I, Identity, also was ich erreichen möchte. So, und da schaue ich mal. Ne? Nicht, was alle erreichen können, ne? Oder was man erreichen kann. Also ich trainiere zum Beispiel immer das Mann bei meinen Klientinnen ab, ne? Und sage immer, nee, wenn, also entweder reden wir über dich oder sonst gar nicht. Also was willst du erreichen? Und da gucken wir dann hin, weil auch da geht es ja wieder um Frustration. Und ihr merkt schon, es geht also viel auch um Frustrationsvermeidung, ne? Bei geringer Frustrationstoleranz. Also ich möchte natürlich idealerweise nur gelobt werden, weil ich eben schlecht damit auch zurechtkomme, wenn mir jemand sagt, hast du Kacke gemacht, Claudia? Und wenn ich sowieso denke, ich habe was Kacke gemacht oder ich habe was falsch gemacht, ne, dann bin ich am besten proaktiv und sammle mal 30 Mal, hast du toll gemacht, ein in der kindlichen, und da sind wir wieder beim kindlichen Denken, das ist ja immer da auch, ne, basiert auf kindlicher Emotionsregulation. Ne. Ich nehme schon mal Negatives vorweg, indem ich schon mal ganz viel vorarbeite. Ne. Das findet sich also im Verstand oft so, dass ich also, wenn ich eine Angst vor schlechter, also ich habe Angst vor Versagen auch in der Schule, und wenn ich also mir im Vorfeld immer wieder sage, ich habe da bestimmt eine 4 oder bin durchgefallen, dann tut es nicht so weh. Aber ganz in Wahrheit hoffe ich natürlich, eine 1 oder eine 2 zu haben. Also das ist so,
oh Gott, dieses, ja,
dieses Geblubber. Ne? Also es geht wirklich in dem Training darum, weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch, sondern meine Stärken sind genauso richtig und gehören zu mir wie meine Schwächen. Das heißt, es braucht in der Kommunikation mit mir selbst, stellvertretend, also dann mit meiner Therapeutin, meinem Therapeuten und später dann auch mit meinem naheliegenden Umfeld, einen offenen Umgang damit. Ja, bestimmte Dinge muss man mir eventuell 2 oder 3 Mal sagen, weil ich bin gerade im Stress vertüdelt. Das soll es nicht rechtfertigen. Und ich bin immer bestrebt, irgendwie die wichtigen Sachen bei mir zu behalten. Aber ich bin eben auch tüdelig. So. Und natürlich bin ich weiter dran, irgendwie das Tüdelige zu verändern durch vielleicht, also ne, Therapie, durch ein, sagen wir mal, ein sinnstiftendes und ein emotionsbasiertes Ordnungssystem. Ne, also, dass ich wirklich nur die Dinge, die ich als wichtig fühle, auch wichtig nehme und nicht es wieder allen recht machen möchte. Ne? Also, dass ich mein eigenes System schaffe. Und das schafft auch mehr Freiräume. Mehr Freiräume heißt weniger Stress. Ne? Und deswegen würde ich die Schwächen genauso wichtig thematisieren wie die Stärken. Und das darf Tagesform unabhängig sein. Aber immer dann, wenn ich meine Schwächen verteufle als was Negatives, als ein Problem, was ich loswerden muss, dann ist das der Nährboden für psychische Störungen. Und da findet sich dann eben die Essstörung wieder sehr wieder. Ne? Ich bin zwar fleißig und ich bin leistungsorientiert und ich will perfekt sein und ich möchte von allen gemocht werden, aber eigentlich bin ich kacke. Jemand wie ich hat es eigentlich gar nicht verdient. Also muss ich auch irgendwie mich bestrafen. Und deswegen, ich darf erst essen, wenn ich alles fertig gemacht habe. Und das so, das ist so grausam. Also wie will ich jemals meine Selbstverstörung überwinden, wenn ich bereit bin, so mit mir zu reden und so mit mir umzugehen? Und deswegen braucht das als erstes da eine Veränderung. Ich sage zu meinen Klientinnen und Klienten immer, ihr müsst es noch nicht fühlen, um das zu machen, sondern ihr müsst es machen, um es zu fühlen. Das heißt, erst wenn ich begriffen habe, dass ich also diese selbstbeschädigende Symptomatik stoppen muss, kann ich fühlen, dass ich es mir wert bin. Nur so wird ein Schuh draus, ne? Und möglicherweise ergibt sich dann eben auch die Basis, auch mal hinzugucken, okay, ja, das stimmt, ich habe das Projekt tatsächlich versemmelt, aber ja, ich bin Mensch. Menschen versemmeln Projekte. Menschen vergessen. Menschen, ja, haben auch einen anderen Schwerpunkt als wiederum andere Menschen.
Eine Sache vielleicht gerade so in diesem Arbeitskontext, weil ich ja glaube, das ist auch irgendwie schon ein großer Punkt, der, ich kann jetzt nicht für dich sprechen, glaube ich, ich könnte es mir halt vorstellen, ab einem gewissen Alter ist es ja dann schon auch wichtig, dass man im Beruf so ein bisschen ankommt wenigstens, ne? Weil es soll einen ja auch irgendwie nähern und auch man will ja einigermaßen sich auf jeden Fall da weiterentwickeln und auch ein gewisses Selbstbewusstsein auch dadurch vielleicht auch irgendwie entwickeln. Gerade wenn man vielleicht gesagt hat, oh, ich war nie genug, ich musste immer mehr leisten, um das zu covern oder was auch immer. Ich beispielsweise bin in einen Job gegangen, wo ich dachte, oh, vor dem habe ich am meisten Angst, weil Struktur, Ordnung, Kontinuität ist für mich wirklich wie ein rotes Tuch. Ich meine es ernst, kommt bei mir wie Panikattacke, wie ich kann kaum atmen, wenn ich daran denke. Es macht mir total Angst, weil ich mein Leben lang immer gesagt bekommen habe, Caro, du musst beständiger sein. Caro, du musst weniger Sprung
haben. Caro, du musst still sitzen.
Und du musst still sitzen. Aber vor allen Dingen auch so, du darfst nicht so ein vogelwilder Monkey-Mindset irgendwie haben. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, weshalb ich mir dann jetzt was gesucht habe, wo ich das oder extrem damit konfrontiert werde. Und komme aber deshalb auch immer wieder an einen Punkt, was täglich so, Caro, das da müsstest du nochmal so ein bisschen klarer machen. Das da müsstest du nochmal ein bisschen mehr das machen. Das da müsstest du nochmal ein bisschen mehr so machen. Und dadurch kommt eigentlich dann immer so, ach Mann, siehste, schaffe ich nicht. Ach Mann, ich bin einfach doof. Ach, siehste, nicht mal die blöde Mail kann ich jetzt einmal ohne diesen Fehler oder ohne den Anhang zu vergessen oder keine Ahnung was schreiben. Und kriegt dann so viel Downer irgendwie den ganzen Tag, dass ich mich dann halt frage, okay, muss ich mir wieder irgendwas beweisen oder ist es richtig Umfeld dann für mich?
Jein.
Boah, das kenne ich so gut.
Da habe ich ein schönes Bild für euch. Also Ich sage immer, ein Tisch auf drei Beinen, rein mathematisch gesehen schon, ist so das Minimum, um Stabilität zu schaffen. Jedes weitere Bein schafft zusätzliche Stabilität und was noch viel wichtiger ist, macht also die Elemente, also die einzelnen Beine, redundanter. Ein Tisch mit 100 Beinen, wenn da ein Bein wegbricht, steht immer noch wie Bombe. Und das ist so das Fatale. Also all diejenigen, die sozusagen, du hast es ja schon so ein bisschen vielleicht gespürt, weil du meinst, du gehst symbiotische Beziehungen ein. Du bist so typisch ADHS, ganz oder gar nicht. Das bedient so den Spirit, ne, den Hyperfokus. Aber letzten Endes schadet dir das dahingehend, weil deine ganze Emotionalität dann an dieser einen Strippe hängt. Stell mal vor, du hängst an der Klippe und dann kommt einer und gibt dir seine Hand und dann hängst du an dieser einen Hand. Dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als diese Person also zu lobpreisen und zu huldigen, weil dein Leben hängt an dieser Hand. Jetzt kommen aber noch 10 andere Hände und packen dich auch. Da kannst du ja sagen, du mit deiner schwitzigen Pfote, lass mich mal los, das finde ich voll eklig. Ja? Das konntest du vorher nicht. Das heißt Mut. Also Mut ist ja etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Aber Mut kannst du doch erst wirklich hervortun, wenn du wüsstest, okay, ich habe immer noch Plan B, Plan C, Plan D. Und deswegen ist es so wichtig, in der Alltagsgestaltung von Menschen mit ADHS und Essstörung und oder Essstörung, dass sie eben ihren Fokus nicht nur auf Beziehungen und nicht nur auf die Arbeit und nicht nur auf die Freizeit packen, sondern je breiter ihr das streut, desto sicherer seid ihr aufgestellt, desto mehr könnt ihr euch auch kritisch sein erlauben, sowohl in der Beziehung als auch in der Partner, also in Beziehungen im Allgemeinen, als auch in der Partnerschaft, auch beruflich. Und da ist es schon total clever, zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht 30 Stunden da den Job, aber ich suche mir noch einen Nebenjob, wo ich mal, keine Ahnung, im Theater Kostüme schnitze, stricke, nähe, was auch immer, oder da als Bühnenbild schnitze, also erstmal so ein bisschen reinschnuppern, statt zu sagen, okay, ich brauche jetzt doch was ganz anderes. Und wir brauchen immer Struktur. Und Struktur, hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, ist ja Routine. Und Routine darf genauso aufregend wie langweilig sein. Es braucht ja bloß eine wiederkehrende Abfolge dieser Aufregung versus wiederkehrende Abfolge von Langeweile. Und deswegen würde ich eher empfehlen, statt zu sagen, der Job ist nichts für mich, zu gucken, okay, kann ich innerhalb dieses Jobs vielleicht stundenweise auch ein Stück mehr mein Naturell bedienen, so im Wechsel. Ne? Deswegen, ihr müsst euch vorstellen, so moderne Startups, die haben ja nicht umsonst da einen Basketballkorb, einen Billardtisch, eine Cafeteria und so. Und ich meine, das ist ja hinlängst bekannt, dass diese Leute, die in solchen Unternehmen arbeiten, wo also dieses Freizeitangebot im Haus ist, dass die viel länger da bleiben, dass die möglicherweise bis um 10 freiwillig in den Laden bringen, weil sie sich jederzeit austauschen können, weil sie Pausen machen können und sowas. Menschen mit ADHS sind nicht typisch. Auch nicht neurotypisch. Die haben möglicherweise 5 Stunden den absoluten Workflow und arbeiten in diesen 5 Stunden so effektiv wie andere in 30 Stunden es nicht schaffen. Aber das sind nicht die Typen, die sagen, okay, von 9 bis 11.30 Uhr funktioniere ich und von 11.30 Uhr bis 12 Uhr mache ich Mittagspause und von 12 bis 14 Uhr, sondern da würde ich euch beiden empfehlen und allen anderen, die zuhören, ein bisschen in euch reinhorchen, wo sind denn meine Leistungsspitzen? Und die sind möglicherweise mittags schon platt und brauchen erstmal Mittagsschläfchen, weil sie so viele Reize verarbeiten und ausblenden mussten, dass das vielleicht das Gesündeste für die gesamte Effizienz ist, dann mal mittags eine Stunde rauszugehen, mal in die Schwimmhalle zu gehen, ja, oder draußen zu kickern oder was auch immer. Und dann eben halt hinten ran eine Stunde ranhängen oder sowas, was viel besser ist für die Effizienz als dann um 16 Uhr. Das ist übrigens das Typischste, wo ich Erwachsene dann feststelle mit ADHS. Nämlich so ein ganz wichtiger Marker ist, ich komme nach der Schule, nach der Uni oder nach der Arbeit nach Hause und ich habe auf nichts mehr Bock. Ich bin einfach zu. Also brauche ich die absolute Ruhe und reagiere total gereizt auf jede noch so liebe Partnerin, auf jeden noch so lieben Partner, der ja einfach nur in Interaktion mit mir treten will. Aber ich bin dicht, ich habe die Schnauze voll von Abwehren. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich das im Job nicht gut gemacht habe. Und da braucht es 2 Dinge. Einerseits wieder so überlegen, was brauche ich versus was brauche ich nicht. Und was kann meine Unternehmung dazu beitragen, beziehungsweise was kann sie nicht. Und da appelliere ich immer an die offene Kommunikation. Also den Arbeitsplatz mitgestalten. Nicht jeder Arbeitgeber, nicht jede Arbeitgeberin ist da gleichermaßen flexibel. Aber das würde ich als allererstes abklären. Inwieweit kann ich meinen Arbeitsplatz so gestalten, dass er mir besser entspricht, statt sofort die Reißleine zu ziehen? Weil egal, wo du hingehst, das Gras ist überall gleich grün.
Ich kenne das auch mit dieser Langeweile und so. Ich habe dann auch in tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, Hagen, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe zum Beispiel ich habe ja Softwareentwicklung gemacht und das hat mich innerlich so abgetötet. Und dann habe ich halt mich angefangen zu engagieren im Verein von Freunden und bin dann tatsächlich am Samstag um 6:45 aufgestanden. Ich stehe nie, also früh aufstehen ist für mich mein Ende, das kann ich einfach nicht. Und dann habe ich da so viel Energie rausgenommen. Ich bin da mit so viel Energie rein in diese Events, die wir da gemacht haben und habe mir so viel Sachen überlegt, die ich da gerne machen will. Und das hat mir dann so viel Energie gegeben, obwohl ich für meinen Job es nicht geschafft habe, um 9 Uhr im Büro zu sein. Ich habe es nicht geschafft, da aufzustehen. Und das hat mir so ein bisschen diesen, weil ich wusste ja, ich kannte das ja auch von mir, dieses, ich fange den Job an, ich bin voller Energie, ich habe voll Bock und dann nach einem halben Jahr bin ich so am Boden und denke mir so, was für ein Scheiß, ich will das nie wieder machen. In meinem letzten Job habe ich dann zu meinem Chef gesagt, okay, ich will jetzt irgendwas anderes machen, gib mir noch ein Projekt, was kann ich machen? Und der hat immer gesagt, ja, mach, was mir im Endeffekt auch nichts gebracht hat, weil da kam ja dann nichts raus. Ich habe mir dann wieder was überlegt, dann habe ich wieder irgendwas angefangen und dann bin ich irgendwann wieder gegen die Wand gelaufen und war so, okay, das will ich jetzt auch nicht mehr machen, was kann ich jetzt machen? Also dieses, was du auch gemacht hast mit der Kontinuität, das ist mir halt auch immer wieder dann vor die Füße gefallen, dass ich dann auch diese Frustration erreicht habe, dieses, ich probiere immer wieder und ich weiß genau, in einem halben Jahr ist all die Energie, die ich jetzt habe, wieder tot. Auch wieder diese Frustration, dass man sich denkt, oh, so viel stecke ich da jetzt rein und im halben Jahr ist wieder alles, interessiert es mich wieder nicht, dann brauche ich wieder ein neues Projekt.
Weil es gibt also noch vieles zu besprechen, wie zum Beispiel man also so ein, einerseits Beziehungen idealerweise gestaltet, ne? Welchen Schwerpunkt sollte man bei der Kommunikation legen? Caro, da bist du aber mit diesen Ich-Botschaften schon ganz gut, ne? Also bei sich bleiben, aber gleichzeitig eben sich auch immer wieder bewusst machen, mein Gegenüber nimmt anders wahr. Also das, ich nehme nicht falsch wahr, ich nehme anders wahr. Also für mich kann etwas total laut sein und für mein Gegenüber nicht. Deswegen bin ich nicht falsch. Das ist also, das sollte ein therapeutischer Schwerpunkt sein, sich das bewusst zu machen. Ne? Dass ich also nicht in Konkurrenz stehe mit den anderen, sondern ich habe was Eigenes. Und ich muss auf mich und das, was ich habe, Rücksicht nehmen. Und da bringe ich immer das Diabetes-Beispiel. Also wenn ich einen Diabetes habe, muss natürlich nicht die ganze Welt Rücksicht darauf nehmen. Aber ich. Und wenn ich dann irgendwo zu Besuch bin, dann bin ich derjenige, der sagt, das sind die Rahmenbedingungen. Das Gleiche gilt ja für Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das muss überhaupt erstmal als Spirit rein. Ich bin mir wichtig genug, das muss ich also erstmal lernen und kommunizieren lernen, aber dann eben auch die Erfahrung machen können, ich bin mir wichtig genug und ich gebe die Regeln vor. Und da habt ihr in eurer App ja eigentlich auch schon so den richtigen Spirit verkörpert mit dieser Gebrauchsanleitung, weil die muss ich lernen.
Ach, vielleicht war das doch ein schönes Abschlusswort, so ich bin mir wichtig genug. Caro, möchtest du noch irgendwas sagen, ein paar abschließende Worte, bevor wir jetzt hier alle raushüpfen aus dieser spannenden Folge?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin irgendwie total beflügelt, irgendwie auch motiviert, um ehrlich zu sein. Hagen, ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden, ich brauche mal eine Therapiestunde mit dir. Und ich glaube, ich würde mich einfach nur sehr freuen, wenn wir nochmal so eine zweite Runde machen.
Unbedingt.
Und dann wirklich, wie du sagst, Beziehungen, vielleicht auch nochmal ein, zwei andere Themen. Da gibt es ja so ein großes Spektrum, wie du sagst, und so eine Komplexität mit dahinter. Und es hat mich auf jeden Fall einfach sehr gefreut und bin dir sehr dankbar, dass du heute bei uns warst.
Das ist so ein großes Thema. Ich glaube, dass wir auch noch nicht alle Fragen beantwortet haben, die wir so haben und die vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Ja. Also ja, vielleicht machen wir da einfach dann nochmal eine zweite Folge. Hagen, hast du noch 3 abschließende Worte?
Ja, also ich freue mich immer über Leute, die auch auf meiner Internetseite vorbeischauen, essstörung24.de. Ne? Also auch du dürftest da gerne dir einen Termin buchen, Caro, würde ich mich natürlich freuen. Weil es ist oft so, dass manchmal macht natürlich ein ganz Jahr Sinn, da miteinander zu arbeiten. Manchmal reichen schon einzelne Sitzungen, sehr gezielt bestimmte Themen aufzugreifen. Ne? Weil ich habe ich erkläre viel, weil mir ist es wichtig, dass jeder versteht, was da passiert. Ne? Und auf der anderen Seite ist das Ziel auch einfach, das theoretisch ins Praktische zu übersetzen. Ne? Weil wir TherapeutInnen und PsychologInnen schlagen uns ja gerne, wie ich sage, mit der Zunge ins Auge. Also wir wollen immer sehr intelligent klingen, aber das bedeutet nicht immer, dass für den, der sich das anhört, was rumkommt. Ne? Und das ist mir einfach wichtig, auch im Sprachlichen das so verständlich wie möglich rüberzubringen und nicht ein Fremdwort als Nächste zu setzen, ne? Was aber leider in manchen Therapieschulen mehr in den Vordergrund gestellt wird, als dass dem Patienten geholfen wird. Also ja, ich hoffe, dass ihr und alle Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen konntet und würde mich auf eine weitere Session mit euch freuen.
Ja, sehr gerne. Wir posten natürlich auch deinen Website-Link in die Shownotes. Und wenn ihr weitere Fragen habt, die wir in die nächste Folge einbauen sollen, dann schreibt uns wie immer an podcast@f-50.app. Schaut auf unsere Website vorbei, schreibt uns Nachrichten. Für Lob, Kritik und Feedback sind wir natürlich immer offen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.